Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir wieder Roger Mielink, mit dem ich schon eine tolle Folge gemacht habe. Ja, im Frühsommer war es.
Mitte Mai.
Über die Fehler in der Ernährung im Ausdauersport. Ist übrigens sehr, sehr gut angenommen worden.
Ja, ich habe es mitbekommen. Auch anders, als ich euch prophezeit habe.
Ja. Gehe ich zu. Ja, wir haben auch gedacht, Thema Ernährung und so weiter, wird das angenommen, gibt es hinterher einen Shitstorm und jeder sagt irgendwie, nee, so darf man aber nicht und so weiter. Es kam, die eine oder andere Frage kam, da gehen wir jetzt in dieser Sendung auch drauf ein. Ja, und warum machen wir jetzt diese Sendung?
Sag du es.
Naja, es war ja tatsächlich dein Vorschlag, weil du ja natürlich auch viel Feedback bekommen hast und viele Themen, die wir nicht angesprochen haben, die wir heute ansprechen wollen, wo man halt einfach auch nochmal in die Tiefe gehen kann. Es betrifft wieder den Ausdauersportler. Wir gehen auf so Sachen wie Fat Max, Nüchterntraining ein. Du hattest auch das Thema Kohlenhydrate und Wasser, so nach dem Motto, man trocknet mehr oder weniger aus oder so weiter, wie oder störe ich meinen Elektrolythaushalt. Weil ja doch, die letzte Sendung, wer sie nicht gehört hat, der muss sie eigentlich sich anhören oder und so weiter, bevor er diese Sendung hier sich anhört. Weil da ja viele Sachen besprochen wurden und wenn man dann da einige Regeln beachtet und die blind beachtet, dann kann es halt auch zu Problemen führen, ne?
Ja, letzten Endes, also es gab tatsächlich sehr, sehr viel Feedback, eigentlich nur Positives. Aber ich habe auch festgestellt, dass manche Leute, die vielleicht vorher viele Fehler gemacht haben, jetzt das Pendel komplett in die andere Richtung haben schlagen lassen. Und dann gibt's genauso Probleme. Also die Balance, ich habe das letzte Mal schon sehr viel von Balance geredet, zu finden, ist extrem wichtig. Und deswegen ist mir dieser Punkt auch auf meiner Liste gelandet. Insgesamt sind das alles Punkte, wo ich sagen muss, die haben sich ergeben, entweder habe ich sie vergessen. Ein Punkt habe ich wirklich das letzte Mal vergessen, das hat mich im Nachhinein auch geärgert. Oder sie sind tatsächlich durch die E-Mails oder die Kommentare unterhalb des YouTube-Videos entstanden, wo wir gesagt haben, wir beide haben ja mal telefoniert und haben gesagt, eigentlich müssten wir nochmal so eine kurze zweite Teilfolge machen, wo wir nochmal auf die Punkte eingehen. Dann sollten eigentlich alle Fragen beantwortet sein.
Genau, also ich würde jetzt erstmal ganz kurz unsere Werbepartner, die übrigens auch im weitesten Sinne mit Ernährung und Sport und so weiter zu tun haben, die kommen jetzt, da freue ich mich ganz drüber und dann geht's gleich weiter. Ja, heute wie immer mit dabei unser Partner AG1. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. AG1, ein Nahrungsergänzungsmittel, ganz, ganz einfach in der Handhabung. Ihr seht das hier vielleicht auch, wenn ihr bei YouTube zuschaut. Ich habe hier den Messbecher, Messlöffel und auch den Shaker. Ihr nehmt ganz einfach einen Löffel AG1 in den Shaker hinein und 250 Milliliter Wasser rauf, schütteln und trinken. Das ist die einfachste Anwendungsweise. Ich selbst nutze das seit über 2 Jahren schon. Ja, fast täglich, ganz oft oder das meiste Anwendung bei mir ist immer im Müsli drin, einfach ins Müsli mit reinstreuen, sei es einfach Haferflocken mit AG1, die bekommen dann ein bisschen Geschmack oder auch andere Müslis und so weiter, manchmal selbstgemixte Sachen. Also ist auch eine schöne Zutat zum Frühstück morgens. AG1 enthält viele, viele Inhaltsstoffe aus natürlichen Lebensmitteln. Und da empfehle ich immer, euch mal ja auf der Rückseite des Pakets oder auf der Webseite zu informieren, was es so an Zutaten gibt. Also ihr findet da viele natürliche Stoffe wieder. Insgesamt haben wir 75 Inhaltsstoffe, darunter Mineralien, Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen und so weiter. Also da wirklich, ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, da meinem Körper was Gutes mitzutun. Ja, und was ich genauso wichtig finde wie die Inhaltsstoffe, sind die Sachen, die nicht drin sind. Keine künstlichen Süßungsmittel, das Ganze vegan und glutenfrei und auch für Keto-Ernährung geeignet. Also, ganz, ganz wichtige Punkte. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja, und wir haben ein besonderes Angebot für euch, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ihr bekommt bei der Erstbestellung einen Vitamin D und K2 Jahresvorrat mit dazu und 5 Travel Packs und natürlich, wie ich hier schon gezeigt habe, beim Abschluss eines Abos Messlöffel, Dose und Shaker. Ihr findet das Ganze auf drinkag1.com/enjoyyourbike. Ich verlinke das unten, drinkag1.com/enjoyyourbike. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Außerdem mit an Bord heute Moon Valley. Ja, vielleicht hat der eine oder andere das bei mir schon gesehen. Die esse ich ja auch manchmal während der Sendung als kleinen Snack zwischendurch. Moon Valley, das sind ja einfach Energieriegel, Proteinbars und auch ein Sportsdrink. Und ihr seht hier auch so ein Post-Workout-Mix-Recovery-Drink. Die Marke kommt aus Schweden, aus dem Bereich des Trailrunnings eigentlich. Ja, entwickelt von Emily Forsberg, Mimi Kotka und Ida Nielsen. Die haben das Ganze für sich, für ihre Trailruns einfach mal entwickelt. Ja, und der Fokus steht auf natürlichen Zutaten. Rein biologische und vegane Zutaten, keine Zusatzstoffe. Ja, um den Körper einfach so wenig wie möglich zu belasten. Ja, und wenn man auch mal auf die Zutatenliste von so einem Riegel drauf guckt, sieht man auch, okay, wenig Zutaten, alles natürlich, alles bio, auf Basis von Hafer, nennt sich auch Oats and Dates, bisschen Datteln dazu und so weiter. Wir sprechen ja in diesem Podcast auch darüber, wie man, ja, dass man Kohlenhydrate braucht, wenn man Sport macht und dass der Mix aber auch entscheidend ist. Und das ist sehr gut gemacht hier bei den Oats and Dates. Vielleicht für nach dem Training, ja, ein Proteinbar einfach, um die Proteine wieder reinzubekommen. Auch darüber geht's ja in diesem Podcast. Ja, und was mir auch super gefällt, es sind halt Bioriegel. Wir haben rein biologische Zutaten, das Ganze natürlich auch vegan. Und das spiegelt sich natürlich auch im Geschmack wieder. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas künstlich Süßes isst. Man hat immer dieses Gefühl, ja, echtes Essen, also irgendwie so einen natürlichen Geschmack mit leichter Süße. Also gefällt mir sehr gut. Also ich habe jetzt auch seit einem Jahr mir die immer noch nicht überessen. Ja, und das ist natürlich bei vielen anderen Produkten so, dass man die irgendwann nicht mehr sehen kann. Ja, neben den Riegeln gibt es auch Sportgetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen und den Post-Workout-Mix. Ja, Post-Workout direkt nach dem Training, Wettkampf, geht's ja immer darum, schnell die Speicher wieder aufzufüllen. Ja, und wichtig ist halt auch immer, dass da Protein mit dabei ist, Kohlenhydrate, weil ihr habt dieses Open Window, halbe Stunde, Stunde nach dem Sport, wo der Körper besonders gut diese ganzen Dinge wieder aufnehmen kann. Ist immer ein Punkt für schnelle Regeneration, ganz wichtig, dass man das direkt nach dem Sport macht. Also probiert Moon Valley doch vielleicht mal aus. Ihr findet alle Produkte unter www.de.moonvalley.me. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Und als Angebot für euch, für unsere Hörer und Hörerinnen, haben wir 10% Rabatt mit dem Code ENJOYMV. Alles großgeschrieben, ENJOYMV, großgeschrieben, zusammengeschrieben. Wie gesagt, in den Shownotes alle Infos auch nochmal. Und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So, da sind wir wieder. Also, Roger Mieling, zur Person nochmal. Wir haben dich natürlich in der letzten Sendung vorgestellt und in der letzten Sendung hast du auch ja sehr ausführlich die Gründung von Squeezy erzählt, wie das vor 30 Jahren war. Und ja, daher kommt auch deine Expertise. Du hältst auch viele Vorträge zum Thema Ausdauersport und Ernährung und so weiter, ne?
Richtig, ja, und natürlich auch viel, viel Arbeit, ich sag mal intensive Zusammenarbeit mit Profis über all die Jahre im Triathlon, im Radsport und so weiter. Da gibt's natürlich unheimlich viel Feedback, gerade wenn man Produkte testet etc. Und über 30 Jahre sammelt sich tatsächlich, das stelle ich auch immer wieder fest, doch sehr viel Wissen an am Ende.
Ja, und wie gesagt, das hört euch gerne nochmal in der Folge an. Und ja, würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass wir mit dem ersten Punkt, den ich hier auf der Liste stehen habe, anfangen, und zwar das Nüchtern-Training. Das war wahrscheinlich auch ein Feedback, wo wir dann Fragen bekommen haben, ne?
Richtig. Ich glaube, ich habe irgendwann mir mal die Zeit genommen, bin bei YouTube die ganzen Kommentare durchgegangen, habe auch die meisten, wo es mir wichtig war, auch beantwortet. Und da kam auch gleich eine Frage zum Nüchtern-Training. Und da ist mir dann aufgefallen, Mist, wir haben so viel geredet, das war ja 2 Stunden 40 lang. Aber den Punkt, und der ist mir eigentlich immer sehr, sehr wichtig, den habe ich tatsächlich vergessen das letzte Mal. Insofern ist das schon ein Punkt, den wir jetzt vielleicht gleich als erstes auch bringen sollten.
Ja, also das ist ja sowieso generell so. Also wenn ihr bei YouTube kommentiert, ich lese da mit, du liest da vielleicht mit. Also vielleicht, wenn ihr da nochmal eine Spezialfrage habt, gerne reinschreiben. Nüchtern-Training habe ich ja irgendwann mal aus meinem Programm komplett gestrichen, weil ich das Gefühl hatte, mir bekam es einfach nicht gut. Ich bin so der Typ, der morgens schon hungrig aufwacht und wenn ich dann hungrig loslaufe, und das ist übrigens anders, meine Frau zum Beispiel, die frühstückt gar nicht, die muss sich zwingen, wenn sie frühstücken muss oder soll. Deswegen, also ist das vielleicht eine individuelle Sache, welchen Benefit hat man, wie siehst du das aktuell?
Ich glaube schon, dass Nüchtern-Training, wenn man es richtig macht, tatsächlich den Fettstoffwechsel nochmal optimieren kann, verbessern kann. Aber es ist halt das große Problem, dass sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten da sehr große Fehler machen und das tatsächlich dann bis in die Gesundheit hinein drastische Folgen hat. Und deswegen ist es wichtig, da vielleicht auch nochmal drauf einzugehen. Ich glaube, wichtig ist grundsätzlich, das liest man heute auch überall, dass die Einheiten, wenn man nüchtern trainiert, nicht zu lang sind, eigentlich maximal 2 Stunden, eher 1 Stunde.
2 Stunden?
Ja, Aber
ich habe so, gedacht, 30 Minuten.
Nein, Fettstoffwechsel, du musst ja auch erstmal im Grunde genommen in den Fettstoffwechsel kommen. Und du kannst schon auf geringer Intensität, geringe Intensität ist das Zauberwort. Keine, ich sag mal, keine Intervalle, keine Steigerung, keine auf dem Rad die Welle hochballern. Das fällt alles natürlich komplett aus. Es ist, ich sag mal, max 2 Stunden, sage ich einfach mal, geringe Intensität. So, und jetzt gibt's aber ein paar Prämissen. Das erste ist, und das wird oftmals falsch gemacht, gehen wir jetzt mal von jemanden aus, der am Abend noch durch dein Training machen will. Das funktioniert dann mit Sicherheit schon mal nicht, wenn man nicht beachtet, dass das Leberglykogen einigermaßen vorhanden sein sollte. Wir haben ja, das haben wir in der letzten Folge, sind wir auch drauf eingegangen, wir haben 2 Glykogenspeicher, das ist die Leber und das sind die Muskeln. Und die Leber ist natürlich viel, viel kleiner als die Muskeln. Das heißt, die Menge ist begrenzt. Und was wir immer beachten müssen, das Leberglykogen ist das die Energiequelle für unsere gesamten inneren Organe und für unser Gehirn. So, und jetzt nehmen wir mal jemanden, der vielleicht schon am Vortag wenig gegessen hat, der einen Tag über arbeitet, die ganze Zeit eben auch das Leberglykogen verwendet, eben auch, ich sag mal, wie ich es gerade gesagt habe, fürs Gehirn. Und der dann abends eigentlich schon mit einem fast leeren Speicher in den Sport hineingeht. Du schaust so?
Ja, ja, ich gucke, ob das rote Licht von der Kamera leuchtet. Leuchtet aber.
Ah, okay, alles klar.
Immer nochmal sicher gehen hier hinten auch. Entschuldigung.
Okay, Setup.
Abgedreht.
Also insofern ist es natürlich wichtig, schon mal drauf zu achten, jetzt nicht den ganzen Tag noch zu hungern, weil man vielleicht einen stressigen Job hat, gar nicht zum Essen kommt und dann abends noch ein nüchtern Training zu machen. Weil das, ich sag mal, wir brauchen für eine gute Koordination und nicht nur das, auch für eine gute Konzentration natürlich auch unser Gehirn beim Sport. Da fängt es schon an. Und eine zweite Geschichte, die finde ich wichtig. Ich erinnere mich, ich muss da immer ein bisschen grinsen. Ich habe dieses Jahr, ich mache öfters mal was, weil ich die beiden auch sehr schätze, mit Nicole und Lothar Leder. Und die Nicole schob mich noch auf Mallorca zur Seite und sagt, denk bitte bloß an Cortisol beim nüchternen Training. Das ist ihr auch extrem wichtig. Ich habe das auch mit anderen Trainerinnen auch immer wieder dieses Thema, dass man da drauf eingehen sollte. Bei Frauen ist das nüchtern Training grundsätzlich noch mal etwas kritischer, weil die tatsächlich mit einem sehr hohen Cortisolspiegel durch das nüchtern Training, also Cortisol ist ein Stresshormon, dann tatsächlich ihren Hormonhaushalt durcheinander bringen.
Ach.
Und da sage ich, wirklich genau drauf achten. Also keine hohen Intensitäten, überhaupt keine hohen Intensitäten.
Aber sein Cortisol weiß man ja nicht. Das heißt, da muss man wirklich dann
ganz genau. Einfach wirklich bewusst. Es gab eine Zeit, ich sag mal, das sind jetzt 3, 4, 5 Jahre her gefühlt. Könnte ein bisschen mehr sein, könnte ein bisschen weniger sein. Da war gerade bei den Triathleten nüchtern Training extrem angesagt und die Triathleten, so wie ich sie kenne, viele davon sind dann sehr extrem auch unterwegs. Die sagen dann schon, ach, ich fange abends schon fast nichts mehr an zu essen, dass ich morgens wirklich nüchtern bin und dann ballern die da wirklich 2, 3 Stunden durch. Und bei den Frauen, das hat man immer wieder festgestellt, führt das wirklich zu absoluten Störungen im Hormonhaushalt. Und das ist schwierig, auch wieder dann in den Griff zu kriegen. Also es sind so Geschichten, wo man sehr genau drauf achten muss. Ich werde auch immer wieder gefragt, was ist denn, wenn ich nüchtern trainiere und zur Sicherheit noch dann doch ein paar Kohlenhydrate aufnehme? Sage ich ganz klar, da braucht man keine großen Mengen. Und da wäre natürlich der Vorteil, dann tatsächlich Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index zu sich zu nehmen, dass eben auch gar nicht die Bauchspeicheldrüse groß angeregt wird, Insulin zu produzieren. Also man kann nüchtern Training machen. Ich denke, es hat auch positive Aspekte, aber das Ganze, der gesamte Umfang muss genau betrachtet werden und immer wieder keine hohe Intensität, noch nicht mal eine mittlere Intensität, sondern wirklich im unteren Bereich bleiben und eben auch die Dauer nicht über eine gewisse Zeit hinaus, das heißt 1 bis 2 Stunden überhaupt, rauszugehen. Das halt,
ja, interessant, dass du überhaupt von nüchtern Training abends redest. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Ich habe das erlebt im Trainingslager. Ich kann mich selbst noch daran erinnern. Das war in Canpicafort. Das waren auch hauptsächlich Triathleten. Und dann saß ich am Tisch mit Triathleten und einer aß kaum was, ein paar Salatblätter. Und ich gesagt, du bist hier im Trainingslager, du brauchst Kohlenhydrate, du brauchst deinen Treibstoff. Ja, aber ich habe morgen eine nüchtern Einheit, wo ich so sage, oh,
ja, ja.
Gefährlich, gefährlich. Also insofern, es gibt da wirklich, wir kommen da vielleicht auch gleich, das ist eigentlich ein genialer Übergang in die zweite Geschichte, in den zweiten Punkt, das ist das Red-Ass-Syndrom. Red-Ass, jetzt denken wahrscheinlich alle an Pavian, nein, das ist nicht der rote Arsch, sondern Red-Ass kommt von Relative, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das englische Wort ist Relative Energy Deficit in Sport. Das ist eine Geschichte, die leider bei den Sportmedizinern kommt es immer mehr an. Ich glaube, viele sind davor gewarnt, achten auch drauf. Ich glaube, der normale Hausarzt wird da gar nicht auf die Idee kommen. Das ist eine Geschichte, die, ich glaube, viel mehr Athleten draußen haben, als ihnen selber bewusst ist, die von Arzt zu Arzt gehen und hoffen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwelche Medikamente schlucken, aber gar nicht die Ursache begriffen haben. Und ich erläutere mal kurz, was das Red-S-Syndrom ist. Ich habe übrigens gerade bei mir, ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt, landen oftmals schwerere Fälle, die schon alles versucht haben und sich nicht so wirklich zu helfen wissen, weil sie irgendwie Sachen nicht vertragen, weil sie kein Gewicht verlieren, weil sie, und oftmals ist es so, ich bin kein Mediziner, ich muss sie dann auch zum Sportmediziner schicken. Wenn ich aber, einige sind dann auch so vertrauensvoll, schicken mir mal ein Blutbild, ich gucke drauf, da sehe ich dann auch schon immer, da ist auch der Endokrinologe schon im Grunde genommen kritisch, weil die Schilddrüsenhormone völlig nicht in Reihe sind, also da passen die Werte nicht mehr und so weiter. Und die Gefahr ist immer, wenn das sehr ambitionierte Sportler sind, dass die tatsächlich auch das Red-S-Syndrom haben. Und das Red-S-Syndrom sagt eigentlich, dass man über eine längere Zeit, weil der Körper, wir sind, unser System, ich bin immer wieder begeistert, ist hochintelligent, kann vieles ausgleichen. Wenn wir über eine längere Zeit uns mit zu wenig Energie versorgen, das heißt, ich habe eigentlich permanenten Defizit, dann fängt der Körper an, in den Bereichen zu sparen, wo er meint, sparen zu können. Das ist zum Beispiel in der Reproduktion.
Das heißt, kennt man ja auch, dass man, wenn man jetzt diese Abnehmprogramme macht, weniger Kohlenhydrate essen, als man verbraucht, dass man nicht mehr als, sagen wir mal, 250, 500 ins Defizit gehen soll, weil sonst der Körper spart und man das Gegenteil erreicht. Also man wird, nimmt vielleicht noch zu, weil der Körper einfach die Systeme runterfährt, ne?
Ja, noch schlimmer. Da ist es bei der Diät, ist das sogar ein Thema, dass der natürlich viel schneller anfängt, dann die Muskeln in Energie zu verwandeln und so eine Geschichte. Das ist für uns Athleten natürlich noch kritischer.
Ja, ja.
Nee, da ist es einfach beim Red-S-Syndrom ist einfach, dass Athleten, die fahren sich da über Jahre rein. Das ist auch keine Geschichte, die nach einer Woche oder einem Monat gleich passiert. Das kann der Körper, glaube ich, noch einigermaßen ausgleichen. Das sind viele Athleten, die eben auch sehr ambitioniert sind, sehr auf ihr Leistungsgewicht achten. Und da ist es auch egal, ob es der Läufer oder der Radfahrer ist, die einfach immer wieder vielleicht dann auch gar nicht so viel Hunger haben, vielleicht aber auch sagen, ich möchte eigentlich schon noch mein Leistungsgewicht verbessern und sich einfach nicht genügend versorgen. Und das Problem ist einfach, dass man weiß, bei den Frauen, auch da ist wieder der Hormonhaushalt gerät durcheinander. Teilweise haben die Athletinnen gar keine Monatsblutungen mehr. Das fällt aus, also selbst bei 20-, 30-Jährigen zu beobachten. Es sind halt ganz viele Funktionen im Körper, die nicht mehr ordentlich stattfinden, weil halt nicht genügend Energie da ist. Deswegen sage ich ja schon, alleine für die Reproduktion, das sind so Geschichten, die da tatsächlich dann Einbußen erleben, aber auch andere Geschichten. Da kommt dann eine erhöhte Infektanfälligkeit dazu, schnellere Knochenbrüche. Bei Frauen sieht man auch das Maß der Osteoporose, das deutlich ansteigt. Und so weiter und so fort. Gibt es ein Riesenspektrum. Und die Sportmediziner, man kann einfach mal Red-S in Google eingeben. Inzwischen, ich bin da sehr glücklich, wird das immer mehr auch betrachtet. Die Sportmediziner sind da auch aufgeweckt. Ich habe letztens auch einen guten Artikel vom letzten Jahr in Sportärzte-Magazin gefunden, genau darüber. Weil das ist klar, der Hausarzt, der hat einen Athlet, der vielleicht sich überhaupt nicht gut fühlt oder eine Athletin, guckt sich die Blutwerte an und stellt fest, da passt eigentlich nichts mehr zueinander, zu wenig Eisen, die Schilddrüsenhormone passen nicht etc. Also fangen die natürlich erstmal an, organisch alles Mögliche zu überprüfen. Und teilweise laufen die Athletinnen und Athleten wirklich von Pontius zu Pilatus bis in die Unikliniken rein etc. Und keiner hinterfragt mal, ob die tatsächlich eventuell einfach nur ein Energiedefizit haben. Und es gibt Leute, es gibt da auch einen schönen Artikel, der ist sogar, glaube ich, von ihm selbst geschrieben. Das war ein sehr guter Duathlet, ich glaube sogar irgendwie Deutscher Meister oder Europameister oder so geworden. Ich kann mich jetzt nicht ganz am Namen erinnern. Heuden, irgendwas mit Heuden, glaube ich. Mhm. Der da auch zugeschrieben hat, bei dem war es so, dass der sogar ein Chronic Fatigue-Syndrom entwickelt hat. Und das hat richtig lange gedauert. Der hat tatsächlich Aminosäureninfusionen hinterher gekriegt, um den da wieder rauszuholen.
Chronic Fatigue, das heißt so ein Burnout-Müdigkeit-Ding, ja, ist das?
Ganz genau. Das sind eigentlich die schon eigentlich den ganzen Tag am liebsten nur noch auf dem Sofa.
Und Chronicle bedeutet, das kriegt man auch nicht innerhalb von einer Woche wieder weg.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Also das ist, wenn man es dann wirklich massiv übertreibt mit so einem Red-S, dann ist tatsächlich, kann es hinten raus wirklich gesundheitlich richtig böse, böse Folgen geben.
Aber das geht ja einher schon fast mit den Essstörungen, die es auch im Sportbereich gibt.
Ja. Und jetzt fängt es da an. Das genau. ist im Grunde genommen, die Essstörung ist am Anfang eigentlich, wo es losgeht. Und wenn ich das eben über einen längeren Zeitraum mache, komme ich automatisch ins Red-S-Syndrom.
Aber das ist ja ganz interessant. Also ist Red S nicht eine pathologische Krankheit, wo ich genetisch was mache, sondern ich rufe die hervor, indem ich einfach mich entweder ja einfach zu wenig Energie, vielleicht auch die falsche Energie. Es ist ja schon so, dass man ja gucken muss, dass man alle Makronährstoffe gibt. Mache ich Low Carb, lasse ich die Kohlenhydrate weg, habe ich ein Problem. Mache ich High Carb und lasse die Proteine weg, habe ich vielleicht ein Problem. Fette ist ja auch so ein Ding. Ich esse mal fettarm. Dass das ja vielleicht einzelne Gruppen sind, die man vielleicht vernachlässigt. Und es ist aber reversibel.
Ich bin kein Mediziner, also ich mit Sicherheit kenne ich jetzt auch nicht alle, es wird so viele Fälle geben. Ich weiß auch nicht, wie viele überhaupt entdeckt werden. Also wie oft nicht tatsächlich auch die Ärzteschaft da drauf schaut und gar nicht auf die Idee kommt, dass es mit dem Sport und mit einem Energiedefizit zusammenkommt. Das kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß von dem Heuden, wo ich es eben gelesen habe, da ist es tatsächlich reversibel gewesen. Der ist auch wieder am Trainieren, Machen und Tun. Aber das hat lange gedauert. Also wie gesagt, bis hin, dass Aminosäuren wirklich nicht oral aufgenommen wurden, sondern Infusionen, so wie ich es gelesen habe, gemacht wurden und so weiter. Man muss ja auch gucken. Thema beim letzten Mal, wenn zum Beispiel bei vielen von denen, so wie ich das verstanden habe, ich habe eine ganze Masse zu dem Red S gelesen, ist ja auch zum Beispiel ein zu niedriger Eisengehalt im Blut. Und Eisen überhaupt in den Körper zu schleusen, schwieriges Thema. Also die orale Bioverfügbarkeit, so will ich es mal ausdrücken, ist ja nicht einfach. Also das meiste wird gar nicht aufgenommen. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass teilweise Infusionen gegeben werden müssen oder. Also da ist tatsächlich dann schon die Ärzteschaft gefordert, sich dem Thema anzunehmen. Und wie gesagt, zum Glück, es wird immer ein größeres Thema, Red S. Und ich glaube, dass immer mehr Mediziner da jetzt mit der Nase auch drauf stoßen und vielleicht dann demnächst auch mal anfangen, bei komischen Blutbildern, nicht komischen, sondern bei Blutbildern, die tatsächlich doch weit von der Norm abweichen, vielleicht auch den Athleten mal zu fragen, was nimmst du zu dir? Wie viel Kilokalorien? Versorgst du dich ordentlich? Das kann ja auch, letzten Endes ist es auch so, im Ausdauersport sind ja beide Gefahren da. Es kann ja während des Sports sein, wenn jemand sehr lange Umfänge trainiert. Zum Beispiel, weil er, ich sag mal, im Gran Fondo-Bereich als Amateur, muss ja noch nicht mal ein Profi sein, aber vorne dabei sein will und wirklich 30, 35.000 Kilometer fährt. Ich kenne die Leute bei den Amateuren, das geht. Und dann tatsächlich während der Trainingseinheiten sich auch nicht gut versorgt und danach dann nur normal ist, dann hast du schon ein Problem. Es kann aber genauso sein, dass ein Athlet vielleicht sogar schon weiß, hey, ich muss mich gut versorgen, ich brauche meine Kohlenhydrate, ich brauche eine gewisse Menge pro Stunde, der aber danach sagt, so abends esse ich nichts mehr, weil ich möchte eigentlich nochmal ein Kilo Fettmasse, ich möchte vielleicht sogar auf 6,5% Körperfett runterkommen, dann fliege ich noch eher die Dolomitenpässe hoch. Kann genauso da das Problem sein. Das muss man sich dann wirklich angucken. Da ist der Arzt gefordert, die Gespräche mit den Athletinnen oder Athleten zu führen.
Aber dann müssen wir jetzt ja für die Hobbyathleten und auch die Hobbysportler, und wir haben ja jetzt viele, die hier zuhören, die einfach auch recreational Sport machen, also ganz normal, dreimal die Woche Sport und so weiter. Aber gerade als Hobbysportler saugt man ja auch alle Informationen auf, die man so kriegen kann. Und Watt per Kilogramm lernt man jetzt mittlerweile auch. Spätestens bei Zwift steht es irgendwo drin, ja, dass man dann schneller den Berg hochkommt. Das heißt, da ist es ja dann schon irgendwie wichtig, ja, dass man dann auch als Hobbysportler oder sonst wie, dass man dann doch sagt, okay, wenn ich jetzt an meiner Ernährung rumdrehe, muss ich dann auch mal ein Blutbild machen und so weiter, damit ich gucken kann, naja, habe ich doch vielleicht irgendwo ein Defizit oder auch gerade, ich kenne das als ich jetzt, bin ja überwiegend vegan sogar unterwegs, teilweise auch vegetarisch, ausnahmsweise aber nur, habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder Blutbilder gemacht, jetzt lange nicht, 2-3 Jahre, aber jetzt, es steht gerade wieder eins an, wo ich sage, okay, jetzt muss ich mal wieder, weil ich auch meine Ernährung umgestellt habe seit letztem Jahr Oktober und so weiter und auch ein bisschen mehr trainiere. Das heißt, das gehört ja dann schon zur Pflicht. Wenn ich rumexperimentiere, muss ich doch irgendwie den Arzt konsultieren am besten, ne?
Naja, ich sag's mal, generell ist es nicht sowieso sinnvoll, ab einem gewissen Alter regelmäßig ein großes Blutbild zu machen. Klar, es ist immer die Frage, was für eine Krankenkasse, bin ich privat versichert, bin ich gesetzlich versichert?
Naja, 200-300 Euro kostet das, wenn man hier jetzt genau. die D3 und B12 genau. und den ganzen Omega-Fette und so weiter noch haben ja. will.
Und ich denke, für Sportler, die jetzt, ich sag mal, wer jetzt nur eine RTF langsam fährt, wer einfach nur ein bisschen mit Freunden unterwegs sein will, keine großen Tempi anschlägt, da auch nicht in den EB-Bereich fährt oder sogar noch drüber hinaus beim Radfahren, da muss es vielleicht gar nicht so sein. Aber ich sag mal, jeder, der ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, der sich weiterentwickeln will, ist es ja auch so, dass eigentlich immer wieder empfohlen wird, da kenne ich mich zu wenig aus, auch mal eine kardiologische Untersuchung zu machen. Mhm. Es gibt ja auch jedes Jahr wieder, ich weiß nicht, wie viele, ich habe versucht, da mal was rauszufinden, weil auch in Braunschweig im Fitnessstudio sind wieder einige im Winter vom Fitnessbike umgekippt. Ich glaube, einer wurde mal, das ist zig Jahre her, dreimal wiederbelebt auf dem Weg ins Krankenhaus, weil halt viele eben auch nicht kapieren, dass wenn sie einen Infekt haben, dass sie das auskurieren müssen. Mhm. Und ganz häufig ist es so, dass sich das auf den Herzmuskel niederschlägt. Das merkt man nicht sofort, sondern irgendwann fallen die Leute beim Sport einfach vom Rad. Und da kann ich immer sagen, natürlich ist auch eine kardiologische Grunduntersuchung in gewissen Zeitabständen sinnvoll, um einfach zu sehen, ist mit meinem Herz alles in Ordnung. Das ist so letztendlich, wie wir unser Auto zur Inspektion bringen und die auch letztens immer mal drauf gucken, gibt das Steuergerät aus, habe ich Fehler abgelegt etc., ist es mit unserem Körper genauso. Und wir wollen auf der einen Seite Höchstleistung, vielleicht der ambitionierte Sportler oder jemand, der im Amateurbereich ist und dann trotzdem sagt, ich will auch mal am Berg richtig Kette geben und alle stehen lassen, aber dann muss ich auch wissen, dass mein Motor das kann. Mhm. Weil Kolbenfresser bei uns wollen wir alle nicht.
Vor allem am Herzen kann man ja, da kriegt man es dann auch in irreversible Schäden.
Es gibt, wenn man mal überlegt, wie viele tatsächlich mit einer Herzmuskelentzündung, ich kenne sogar ein, zwei, die 2-3 Jahre nicht arbeitsfähig waren. Also Reha-Bereich etc. Also das ist dann eine Frage, wie schwer ist es. Aber das sind Geschichten, die darf man nicht unterschätzen. Das ist auch, ich bin zum Beispiel vielleicht einfach nur als Tipp, ich bin ja ein großer Fan von Wattmessungen auf dem Rad. Also auf dem Rad sitze ich niemals freiwillig, wenn da kein Wattmesser dran ist, weil ich eigentlich alles steuere nach Watt, ohne dass ich dadurch Spaß verliere, im Gegenteil. Ich habe trotzdem immer meinen Herzfrequenzgurt um. Warum? Für mich ist es ganz einfach, wenn ich losfahre und ich sehe, der ist heute deutlich höher, ich sag mal so ab 15 höher, dann nehme ich schon mal raus und gucke erstmal, beruhigt sich das. Wenn sich das nicht beruhigt, bin ich tatsächlich eisern hart, drehe um, leg mich aufs Sofa.
Das heißt, du hast, du kennst, und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, der gar nicht so einfach ist. Ich habe jetzt einen Trainingsplan am Laufen seit Oktober und jetzt weiß ich, wenn ich so und so viel Watt trete, habe ich einen Puls von 120 normalerweise. Ne? Und diese Relation.
300, oder? 350?
Ja, irgendwo so bei 350 Watt fängt das an. deswegen, das ist schon relativ hoch bei mir jetzt mittlerweile. Also ich habe auch wirklich Progress gemacht, deswegen will ich damit jetzt nicht angeben mit den Werten. Ja. Aber das ist dann schon so, sagen wir mal so, ich würde mal sagen, der Otto-Normalsportler hat vielleicht 160 bis 180 Watt, Puls 120 vielleicht. Und das für sich rauszufinden, das habe ich jetzt im letzten Jahr für mich rausgefunden, ist ja ein relativ schlau zu wissen, dass man weiß, also gerade finde ich in dem Bereich, nicht erst bei 300 Watt und ich habe Puls 180 am Limit und so weiter, sondern wirklich zu sagen, mein Grundlagenausdauerbereich, wenn ich Puls 120, 130 vielleicht fahre, dann kommen so und so viel Watt raus, ist ja nicht doof und da kann man ja dann relativ viel ablesen.
Also ich habe
da weiß man dann auch, okay, also da kriege ich ja dann auch mit, wenn sich das erhöht, der Wattwert, dann weiß ich, ich werde ein bisschen fitter. Und ich sehe aber auch den umgekehrten Fall, heute bin ich ein bisschen müde. Meistens hat man es ja doch im Körper sowieso schon ein Gefühl und das bestätigt das oft auch auf der Wattmessung, wo man sagt, na gut, dann fahre ich vielleicht heute mal nur 180 Watt oder ich fahre wieder nach Hause. Richtig. Das heißt, diese Wattmessung, viele, die dann wirklich nur stumpf nach Watt und den Puls ausblenden, halte ich halt auch nicht für richtig. Ich glaube, diese Korrelation zwischen Watt und Puls, das ist eigentlich das, selbst wenn man keinen Trainingsplan hat, was ich schon immer so grob im Auge hatte und ungefähr wusste, na gut, das kommt hin und das kommt nicht hin. Und das ist ja auch vielleicht mal ein Ding, wenn man lange auf dem Rad gesessen hat, dass der Puls irgendwann nicht mehr runtergeht oder hochgeht und man sieht, die Wattwerte gehen runter, der Puls bleibt oben, dann weiß man auch, Hungerast oder was auch immer. Ne? Ja. Und dafür ist es, glaube ich, gar nicht doof, diese Wattmessung zu haben.
Ja, ich
auch als die, auch als Hobbysportler.
Ja, also die Wattmessung können wir vielleicht mal ein eigenes, also da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Bin ich ja ein riesen Fan von, wie ich schon gesagt habe.
Na, vor allem gerade auch für die Hobbysportler, ne?
Gerade für die Hobbysportler. Aber ich finde halt, für mich ist Watt das, was ich am Rad brauche, und Herzfrequenz ist eigentlich nur das, was ich präventiv für meine Gesundheit dabei habe. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich losfahre und ich sehe 15 über normal, bin ich super vorsichtig, dann fahre ich erstmal, schau, reguliert sich das ein, wenn nicht, fahre ich nach Hause, weil manchmal ist es auch so, wir haben einen Infekt im Körper, wir merken es noch nicht richtig. Und ich will nicht in so einen Infekt reinfahren, das ist der entscheidende Punkt.
Ja, der Infekt ist ja auch schlimmer, wenn er kommt, als wenn er geht, glaube ich, ne? Weil da, wenn du es, ne, da ist ja eigentlich die Virenlast am höchsten, haben wir jetzt ja viel gelernt während der Pandemie auch, dass ja die Tage gefährlicher sind, auch ansteckender sind, wo man es vielleicht noch gar nicht weiß, dass man es hat. Naja, hochinteressant. Jetzt sehe ich natürlich das Thema, wenn man jetzt mal die Tour de France anguckt, da gab's, habe ich im letzten Podcast, habe ich mit Benito auch drüber gesprochen.
Darf ich ganz kurz, weil das passt extrem da rein. Du hast mir so einen Punkt noch untergemogelt.
Ja.
Ich habe es gesehen auf den Slides, Medikamente, Einfluss auf den Fettstoffwechsel, weil das passt perfekt gerade in das Thema, was wir hatten. Ich würde jetzt einfach mal kurz auf den
Ja, aber ich habe hier noch 5 springen. Fragen zu Fett, zum Nüchterntraining habe ich noch 2, 3 Fragen.
War ich zu schnell? Ja, ich will heute, dass es nicht wieder 2:40 wird. Das war vielleicht
ja, das Ziel. Ja, da bist du im falschen Podcast gelandet.
Oh je, oh je. Okay.
Ja, leg einfach. Weil ich tatsächlich bei diesem Red S, wie kriegen die das hin bei der Tour de France? Jetzt habe ich ein YouTube-Video, gibt es ein geiles Interview, muss ich auch nochmal den Link zum Interview hier von Greg LeMond, der so ein bisschen ein bisschen über Doping spricht in der Vergangenheit, über Motordoping spricht, super interessant. Er meint, bis vor 5, 6 Jahren bei den vielen Radwechseln pro Rennen muss das vorhanden gewesen sein.
Es gibt und, ja ein paar Videos, wo hinten mal das Rad
wird
und auf einmal dreht das ganz schnell, wo ich so denke, Allmächtiger, was ist da los?
Also hochinteressant, also eins der interessantesten Interviews, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und der hat auch ein bisschen eine Analyse gefahren, so nach dem Motto, dass er so das Gefühl hat, das kann sauber sein, was momentan in der Tour de France abgeht. Ne, wo man sagt, so ein Vingegaard, wo man sagt, okay, das ist ja eine Leistung vom anderen Stern, dieses Zeitfahren und so weiter. Und er hat so ein bisschen darüber geredet, na gut, früher mit EPO sind die halt 100er Frequenzen gefahren, das können sie heute nicht mehr, weil eben die Sauerstoff, so viel Sauerstoff gar nicht mehr aufgenommen wird. Das heißt, die Frequenzen sind wieder im normalen Bereich. Und ein ganz wichtiger Punkt war tatsächlich das Leistungsgewicht. Er meinte, so ein Vingegaard ist ja am Rande des Verhungerns.
Ja,
auch noch anders als Pogacar. Pogacar ist ja schon ein kräftigerer Fahrertyp und deswegen auch spritziger.
Wenn man den in Natura sieht, denkt man auch.
Und ja, im Gegensatz zu uns vielleicht noch. Und ich bin ja, wir sind ja nur selber und ich bin auch sehr schlank und so weiter. Aber das ist ja nochmal eine andere Liga. Sehr, sehr skinny. Ja. Und da ist ja die Riesenfrage oder wie du das einschätzt. Da muss ja medizinisch so stark an diesem Limit gearbeitet werden, dass eben nicht das Red S-Syndrom kommt. Da muss ja dann wirklich gesagt werden, okay, wir müssen das genau so abtentern, dass der zwar am Rande des Verhungerns ist, aber trotzdem noch die Leistung bringt. Was ist da der Trick?
Ich glaube, das sind, also die Leistungsexplosionen, kann man ja fast sagen, die wir jetzt sehen. Ich gehe übrigens auch davon aus, dass ich lege nicht für alle meine Hand ins Feuer, aber ich glaube, dass viele von denen tatsächlich sauber sind. Und das ist genau die Generation, die auch noch extrem drunter gelitten hat, was früher passiert ist, dass die sich da tatsächlich irgendwie vom Manager oder Sportdirektor oder wer auch immer da warm kochen lassen und doch irgendwas nehmen, was dann nachher nicht erlaubt ist. Ich mache da mal ein Fragezeichen. Ich kann es mir bei einigen absolut nicht vorstellen. Aber was ist auf der anderen Seite passiert? Ich glaube, die Trainingswissenschaft macht Riesenschritte nach vorne. Ich meine, wenn man mal überlegt, heute gehen Amateursportler schon zur Spiroergometrie, das heißt mit Sauerstoffanalyse, eine Leistungsdiagnostik, wo ich genau eigentlich mein Fettmax, kommen wir ja auch noch zu, mein Fettmax-Wert ermitteln kann. Also es gibt, glaube ich, so unheimlich viele neue Berechnungen und Möglichkeiten. Ich selber habe jetzt letztes Jahr mir einen Core-Sensor geholt. Das heißt, die Temperatur der Athleten wird im Grunde genommen vorne auf dem Display an. Die wissen ganz genau, wenn die Kerntemperatur des Körpers so hoch geht, muss ich abkühlen. Das hat man während der Tour de France öfters gesehen, dass
die Icepacks hinten reinkommen. Ich habe jetzt gehört, dass die sogar so weit gehen, kurz bevor der Effort kommt, erst runterkühlen, ne, also ja, mit Icepacks, ja, genau, im Nacken.
Und dann mehr Leistung zu
und dann sehen die auf dem Tacho, jetzt habe ich, und dann an dem gewissen Punkt, wo genau, sie dann angreifen wollen, sind sie dann so runtergekühlt, dass sie sagen können, jetzt Vollgas.
Genau. Also ich hab letztes Jahr, weiß ich noch, als ich den Core-Sensor hatte, habe ich extrem genau drauf geschaut, ab welcher Kerntemperatur geht meine Leistung runter. Und ich bin auch hitzesensibel. Und muss wirklich sagen, da kann man tatsächlich gegen einwirken. Zum einen gibt's heute tolle Klamotten, habe ich nie für möglich gehalten. Ich habe da auch jemanden, den ich sehr schätze, den Mario Kummer sehr unterschätzt, der da auch mit einer Marke zusammen, ach, man darf ja Marken nennen, fällt mir gerade.
Ja, ja, wir dürfen.
Ich bin großer Fan von Q365. Warum heißen die Q365? Das ist die Temperatur, die Kerntemperatur. Und die haben ganz viel, also die Textilien tatsächlich fühlen sich anders an, arbeiten komplett anders und bewirken tatsächlich, dass die Kerntemperatur etwas länger bei der Leistung, höheren Leistung.
Welche Technologie nutzen die? Bestimmte Stoffe oder
ja,
bestimmte?
Ja, genau. Also wenn du so, ich habe zum Beispiel jetzt, und das ziehe ich sogar bei heißen Temperaturen an, ein Trikot, was eigentlich von denen eher gedacht ist für Herbst, Sommer. Da sind Merino-Anteile drin etc. Das fühlt sich, wenn man diese Textilien in der Hand hat, sagt man, hä? Völlig anders. Aber es okay, funktioniert ganz anders. Ich trage das sogar unglaublich beim Spinning im Winter, wo ich wirklich schwitze wie ein Schwein. Also da laufe ich aus. Ich fühle mich da aber extrem gut drin, weil es tatsächlich die Temperatur extrem reguliert. Also
ja, Merino bin ich auch ein großer Fan von.
Also da
Merino ist, an sich ist ja schon klatschnass, ja, und trotzdem frierst du nicht.
Genau. Ja. Also es gibt, glaube ich, diese Zusammenhänge von wie kann ich meine Kerntemperatur niedrig halten? Wie viel Kohlenhydrate muss ich aufnehmen? Ich sag jetzt nur für mich ein Jahrhundertrennen. Ich habe wirklich so große Augen bei der Weltmeisterschaft Elite der Männer gehabt. Das war, ich habe noch nie so ein hartes Rennen gesehen. Ich glaube auch, dass weder ein Mathieu noch ein Pogacar noch irgendeiner von denen, die vorne mit dabei gefahren ist, jemals so hart fahren mussten. Das war ein Ausscheidungsrennen vom Anfang bis zum Ende.
Ja, ja.
Und wenn man mal geguckt hat, wie viel Getränke und Gels die zu sich genommen haben. Bei jeder Kameraeinstellung hast du eigentlich irgendjemand gesehen, der was auch zu sich genommen hat. Auch eine Geschichte, jetzt mal 10 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, gab's das gar nicht. So, also das ist, denen ist auch klar, wenn ich nicht die Energie oben reinführe, wird sie nicht durch meine Beine
naja, und wieder dadurch, rauskommen. Naja, und dadurch, dass sie eben auch durch dieses am Limit mit dem Gewicht arbeiten, ja, haben sie auch gar keine Reserven. Sie müssen Energie zuführen. Während, wenn ich jetzt, mir sind auch dann Tour de France Videos von 2000 mal, um die sind mir bei YouTube vorgeschlagen, habe ich mal so 3 Stunden Tour de France. Also in Anführungsstrichen, wie fett die damals über die Ziellinie gesprintet sind und die Berge wie so ein Vinokurov und so weiter und auch ein Lance Armstrong, der ja zwar abgenommen hatte, aber der war ja dick gegen so ein Vingegaard heute und so weiter, wo man gesagt hat, mit dem Gewicht kann man gar nicht so schnell die Berge hochfahren, was wiederum dann im Nachhinein auch erklärt, naja klar, die hatten den Sauerstofftreibstoff da im Blut mit dem EPO, ne? Also es ist hochinteressant. Und wenn man dann wirklich, das kann ich euch mal, müsst ihr draußen mal probieren, einfach mal so eine 2000er Tour de France Etappe gegen eine heutige sehen, wie anders die Leute aussehen. Und das
ist ja in allen Sportarten so. Wenn wir uns mal Fußball angucken, ich muss manchmal lachen, wenn ich die alten Fußballer sehe. Also
ja, hätten gar keine Chance
schon,
mehr heute. Ja.
Auch schon athletisch, aber nicht nur annähernd so athletisch wie die heutigen. Das ist ja auch ein Tempofußball geworden, in der Regel, wenn nicht gerade die deutsche Nationalmannschaft spielt. Oh, das war Satire, Entschuldigung. böse. letzten Endes ist, glaube ich, das ist ein Puzzlestück. So. Und was ich beim Triathlon sehe, und ich denke, ein Stück weit wird das auch im Radsport eine Rolle spielen, wir dürfen alle nicht unterschätzen, der Mindset. Also es gibt inzwischen tatsächlich in den Teams einzelne Leute, die tatsächlich beauftragt sind, Motivationstraining, wie gehe ich über meine Grenzen, wie halte ich es aus, an meiner Grenze maximal lange zu bleiben und so weiter und so fort. Wie gehe ich damit um, wenn ich einen Einbruch habe, wie hole ich mich da selber wieder raus etc. Und ich weiß nicht, wie weit das richtig ist, da habe ich auch zu wenig Kontakte hin, aber ich habe zum Beispiel gehört, dass im Triathlon Blumenfeld und die Jungs, also gerade, ich sag mal, Norwegen war jetzt ja die letzten 1-2 Jahre fast bestimmt, dass die eben auch extrem stark über das, was vom Kopf aus möglich ist, nochmal einen Sprung gemacht haben.
Ja, vor allem im Training, sich im Training zu quälen. Da gibt es tolle Videos mit Gustav Einen und Blumenfeld, wie die sich gegenseitig pushen und so weiter.
Ja. Und das ist, das
muss. Und dann auch im Schnee laufen, ne? Die laufen dann die Pässe hoch im Winter. Richtig. In Norwegen und so hoch. Ganz, ganz coole Videos, müsst ihr mal googeln. Die finde ich so jetzt auch so schnell nicht wieder. Interessant, dass du den Core-Sensor, ich bin ja nun auch absoluter Daten-Nerd. Also ich trage auch 24/7 meine Garmin oder Apple Watch oder was auch immer ich gerade trage, die HRV misst und sonst wie. Bei dem Core bin ich noch nicht, den haben wir selber im Shop hier, ne? Also okay. Wir verkaufen den. Der liegt, glaube ich, auch bei mir, weil ich immer mal testen wollte, ein Video zu machen. Vielleicht muss ich mir das von dir nochmal erklären lassen nachher und dann vielleicht das doch mal ausprobieren. Weil das
kann ich nur empfehlen.
Also da habe ich gedacht, als Hobbysportler macht es keinen Sinn.
Oh doch. Also bei mir, es gibt ja Leute, die sind nicht so temperaturempfindlich. Bei mir ist wirklich, ab einer gewissen Kerntemperatur geht meine Leistung richtig im Keller. Ich merke das auch.
Ist das dann auch so ein Ding im Sommer, wo du sagst, ich fahre jetzt bei 30 Grad los und da eher ein Ding als, also ich habe auch das Gefühl, jetzt, wir haben ja jetzt einen schönen Sommer, wo man auch mal bei 15 bis 18 Grad draußen fahren kann, wo ich
schöner
auch.
Schöner Sommer, sagt er.
Okay. Nee, wo ich dann abends auf meinem Wattmesser auch sehe, ich habe 10, 15 mehr Watt drauf als bei 28 Grad. Ja. Ist ja, und das wieder mit in Korrelation mit der Herzfrequenz, was wir vorhin besprochen haben. Da sehe ich dann auch schon, okay, ich scheine auch hitzeempfindlich zu sein. Kaum geht die Temperatur hoch, mache ich weniger Watt. Und du wirst es ja dann tatsächlich ablesen können anhand der Temperatur und Watt und Puls. Also sind ja dann drei Werte.
Richtig.
Statt zwei.
Also ich habe den Core-Sensor nicht immer dabei. Tatsächlich so ab 25 Grad nutze ich den.
Okay.
Wenn es über 30 Grad ist.
Weil bei den kalten Temperaturen weißt du, hast du keine Probleme.
Ganz genau. Ganz genau. Da habe ich über die Klamotten, die ich inzwischen habe, weiß ich, dass ich das alles gut im Griff habe. Aber so ab 25 Grad aufwärts, und man darf ja nicht vergessen, 25 Grad wird gesagt, wenn wir draußen sind, gerade, ich sag mal, freie Strecken, nicht im Wald unterwegs sind, ist die Temperatur viel, viel höher, weil direkte Sonneneinstrahlung.
Ja, ja.
Und da ist es tatsächlich so, dass der Sensor mir tatsächlich sehr entscheidende Hinweise gibt, und dann versuche ich auch runterzukühlen. Also zumindest, wenn ich dann irgendwie weiß, hinten raus will ich nochmal richtig Gas geben oder es ist eine lange Tour und ich möchte.
Und Wasser über dem Kopf, siehst du das sofort auf dem Display dann?
Ja, definitiv. Also das ist der reagiert auch sehr schnell. Ist wirklich eine Geschichte, wo ich sage, das ist ja eine Schweizer Firma, die den entwickelt hat. Den klipst man einfach nur am Herzfrequenzgurt an. Ja. Perfekt, absolut perfekt.
Na, spannend.
Unterschätzen viele Leute. Aber nochmal, um auf die Profis zu kommen, wenn man sich das überlegt, Temperaturmessung, dann diese ganze Wissenschaft jetzt auch um die Ernährung, zu wissen, wie viel. Ich sag mal ganz wichtig, beim ersten Podcast ja ein Riesenthema, bin ich auch immer wieder drauf zurückgekommen, wie wichtig eigentlich der Trainingsbereich Fettmax oder überhaupt die Fettverbrennung ist. Wo wir ja wissen, durch Pogacar, wo eben auch ganz klar gesagt, der trainiert Riesenumfänge im Fettmax-Bereich.
Ja, zum Fettmax würde ich ja gleich kommen. Dann würde ich dir noch mal ganz kurz meine zwei Fragen zum Nüchtern-Training, weil die sind auch noch liegen geblieben.
Okay.
Also Nüchtern-Training bedeutet, nur um das noch mal klarzustellen, auch für mich selber, weil es mich interessiert, wenn ich Nüchtern-Training morgens machen will, einen Kaffee und ein Wasser trinken, oder komplett auch ohne Wasser losfahren?
Also was hilfreich ist, da gibt es meines Erachtens ein, zwei Studien, die ich irgendwo gesehen habe. Eine habe ich halt mal halb durchgelesen. Kaffee ist sogar extrem positiv, weil es den Stoffwechsel beschleunigt. Da ist natürlich wichtig, kein Zucker. Möglichst noch nicht mal Milch. Einfach nur schwarzer Kaffee oder ein Espresso. Hilft sogar.
Aber Kaffee auf nüchternem Magen, da geht ja ab wie eine Rakete. Also ich versuche ja meinen Kaffee immer mit irgendwas zu essen zu trinken, damit ich nicht komplett gleich mein Herz durchschlägt.
Ja, du bist so ein Koffein-Junkie, der da richtig drauf abgeht. Bei vielen ist das nicht so. Also ich kann auch einen schwarzen Kaffee trinken.
Aber sonst, Wasser ist erlaubt.
Wasser ist erlaubt, logisch.
Und dann so dieses Typische, so wie diese Leute, die auch Intermittent Fasting machen, darf halt keine Milch im Kaffee, kein Zucker, kein sonst. Also wirklich nur Wasser, Kaffee, Tee, was auch immer.
Ganz genau.
Und dann los. Und dann müsste doch jetzt aber der Tipp sein, die große Frage, die ich mir noch stelle, für mich als Hobbysportler überhaupt wichtig, weil ich ja das letzte Quäntchen gar nicht brauche, um über die Ziellinie zu fahren, ist das nicht eher so ein Athletending, wo man sagt, okay, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein Triathlet bin, der sowieso nur Sprints macht oder eine olympische Distanz oder ein Radfahrer, der vielleicht maximal 2-3 Stunden Rad fährt, ist das da überhaupt schon wichtig oder ist das nicht eher so ein Ironman- und Marathon-Ding?
Also je länger die Distanz und die Zeitdauer ist, desto wichtiger ist der Fettstoffwechsel. Das haben wir ja in der ersten Episode deutlich herausgearbeitet, dass es hinten raus ganz schwierig wird, überhaupt noch genügend Energiereserven zu haben. Bei 3 Stunden ist jetzt die Frage, weil auch da ist es wieder, ist die Frage der Intensität.
Wenn ich Vollgas fahre, dann habe ich ja trotzdem den Fettanteil. Aber letzter, gut, das ist in der letzten
Sendung. Das muss ich aber trainieren. Das muss ich trainieren. Und das sind, also letzten Endes ist es so, wenn ich 3 Stunden Vollgas fahre, muss ich, das ist ja genau das Limit, was wir eigentlich rausgefunden haben. Selbst wenn ich 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehme, wird es hinten raus dann langsam eng. Also insofern ist immer vom Vorteil, Fettstoffwechsel zu betreiben, jetzt also das Training zu betreiben.
Finde ich es nochmal ganz, ganz wichtig, weil das ist auch noch eine Frage, weil du hast vorhin gesagt, mit einer leichten Intensität. Jetzt habe ich irgendwie diesen Enduko-Trainingsplan, so eine App, da habe ich eigentlich leichte Intensität, sind immer diese besagten Runden, beim Laufen sind es Puls 127, beim Radfahren Puls 120, grob, und die entsprechende Wattzahl daneben. Und ich würde ja sagen, dass das ja dann wahrscheinlich dem GA1, Elite, sagt man ja auch, das würde ich mir nüchtern 2 Stunden nicht zutrauen.
Okay.
Da würde ich dann schon sagen, okay, das ist ja schon zumindest in meinem Bereich, wo ich sage, okay, würde ich dann sagen, muss man da nicht ein bisschen noch lockerer rangehen? Oder ist das schon, wo du sagst, das muss schon drin sein? Also da sollte man sich durchkämpfen. Also das, oder sich vielleicht auch rantasten. Das ist, ja. Weil eine halbe Stunde würde ich sagen, okay, aber 2 Stunden geht mir komisch vor. Das ist ja bei mir schon zwei.
Ich habe 2 Stunden Max gesagt.
Also, ja, ja, ja.
Übrigens für alle Hörer wichtig, wenn Ingo da über 127 Herzfrequenz redet, das ist nicht bei euch gleichzeitig auch.
Ja, ja, genau, das ist also meiner, ja, ja.
Wir sind da so unterschiedlich, das hängt ja schon vom Alter, maximale Herzfrequenz,
genau, etc. Genau. zusammen,
Trainingszustand und.
Ja, ja, das habe ich vergessen dazu zu sagen.
Also ich sage jetzt mal für mich, ich kann 2 Stunden nüchtern fahren, definitiv. Und zwar auch im GR1-Bereich, habe ich kein Problem mit.
Okay.
Aber gut, ich bin auch jemand anders als du. Ich habe jetzt noch gar nicht gefrühstückt, gar nichts zu mir genommen. Das kann auch gut sein, dass ich erst heute Abend was esse. So, also bei mir ist mein Leberglykogen ist gefüllt, ich bin safe, ich will jetzt ja auch keinen Sport treiben, ich habe jetzt noch im Moment gar kein Bedürfnis, irgendwas zu essen. Da gibt es viele, die dann schon, wie geht diese Werbung, irgendwas mit dem Snickers, du weißt, wo ich meine, wo der Typ zu so einer Diva wird, etc., da gibt es viele, die das gar nicht können, ich kann das. Und ich weiß, dass ich das, wenn ich wirklich im GA1-Bereich fahre, könnte ich auch 2 Stunden trainieren. Ob das sinnvoll oder ob ich das machen muss, dadurch, dass ich sowieso lange Einheiten fahre, 4, 5, 6 Stunden mal fahre und da wirklich sehr sauber fahre, auch eben wattgesteuert und wirklich dann auch den Fettstoffwechsel trainiere, muss ich nicht nüchtern trainieren. Also ich tue mir das gar nicht an. Oder was heißt, tue mir das an? Schwer wäre es jetzt nicht, aber ich muss das nicht machen, weil ohnehin bei mir die sehr langen Einheiten eben auch anstehen.
Aber das ist ja trotzdem Tipp für draußen, dass man sagt, okay, müssen nicht gleich 2 Stunden sein, probiert das aus. Genau. Ja, also das
nur 1/2 Stunde reicht nicht. Also letztendlich,
ach so, okay.
Der Körper muss ja auch erstmal in den Fettstoffwechsel reinkommen. Also es ist ja, ne, das ganze System wird angefahren. Das dauert ja auch
ist einen Moment. Das vielleicht auch eine Kopfsache, dass man denkt, ach Mensch, eigentlich, also ich bin, wie gesagt, ich bin einer, der mit Hunger aufwacht, egal ja, wie spät ich abends gegessen habe. Das ist
schon speziell, ich habe gar keinen Hunger, aber ich esse, also ich frühstücke gern, aber Hunger?
Nee, also ich habe schon wirklich das Gefühl, ich habe morgens Hunger. Vielleicht ist der ein oder andere für diese Art von Training ja auch gar nicht geeignet, keine Ahnung.
Also mit Sicherheit wäre eine interessante Studie, dazu mehr zu wissen, definitiv. Also ich glaube, nüchtern Training ist so eine Geschichte, da könnten, glaube ich, sowieso noch sehr, sehr viele Studien mal angelegt werden.
Oder es ist vielleicht auch Kopfsache, dass man sagt, okay, man muss erstmal losfahren und so dieses Hungergefühl ein bisschen unterdrücken und dann irgendwann nach einer halben Stunde merkt man es nicht mehr, weil dann vielleicht der Fettstoffwechsel übernimmt.
Naja,
und man
das ist sowieso ein bisschen der Fall, wir dürfen nicht vergessen, ich bin ja großer Fan von Yin-Yang. Wir kommen später nochmal bei Eiweißen dazu. Du findest es immer wieder. Das ist auch so, es gibt Sport oder Erholung. Das sind die beiden Gegensätze. Und das ist Sympathikus, und was ist der Gegenspieler?
Parasympathikus.
Genau, ja. Parasympathikus. In dem Moment, wo du auf dem Rad sitzt und fährst, wirst du eigentlich in der Regel erstmal in den ersten, eigentlich gar nicht unbedingt Hunger haben. Weil dann, das sind die beiden Gegenspieler. Und der hat dann das Nervensystem, was dann die Oberhand gewinnt, hat im Grunde genommen gar nicht mal den Impuls, dir zu sagen, jetzt muss ich ja was essen. Natürlich, wenn der Hungerast kommt, werden natürlich die Notsignale gesendet im Normalfall.
Aber theoretisch, dadurch, dass ich ja im Fettverbrennungsmodus unterwegs bin, kann ja auch gar kein Hungerast hören. Und in früheren Lehrbüchern war ja auch diese Nummer noch drin, so nach dem Motto, ja, mach einmal kurz einen kurzen harten Intervall in so einer nüchternen Einheit, um wirklich die Kohlenhydrate leer zu fahren. Das hast du jetzt nicht erwähnt und das ist wahrscheinlich dann auch.
Da fängt es genau an. Hormonhaushalt, Cortisol, okay. Stresshormon wird ausgeschüttet und so weiter und so fort. Warum? Also sehe ich absolut als genau das Risiko, was man umgehen sollte.
Na gut, also dann ist ja, aber dann können, ist das vielleicht jetzt der hoffentlich der gute Übergang. Also die Medikamente, wolltest du die erst machen, weil ich habe das Fat-Max-Training hier als nächstes.
Ja, wir hatten ja eben das Ganze mit der Herzfrequenz. Jetzt sind wir natürlich von dem Thema weiter entfernt wieder, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel aufs Rad steige, Herzfrequenz ist 15 über normal. Ich schaue mir das eine halbe Stunde an. Wenn sich das nicht einreguliert, fahre ich wirklich nach Hause. Das ist es mir einfach nicht wert. Und da gibt's einen guten Seitenhieb, weil du hast mir da ja noch ein Thema reingedrückt, das ist jetzt nicht negativ gemeint, wo ich in den Charts gesehen habe, Medikamente Einfluss auf den
Fettstoffwechsel. Ach, das war doch ein Slide, was du mir geschickt hast, wo ich nur ein Bild hintergelegt habe, glaube ich.
War das so?
Ja, ja. Okay. Medikamente im Sport kam von dir. Da gab
es irgendwie einen Ansatz.
Ja, ja,
also
ja.
Der entscheidende Punkt ist, und das unterschätzen viele, ich habe es selbst letztes Jahr an meinem eigenen Körper erleben dürfen. Und da ist übrigens dann die Herzfrequenz auch hilfreich. Ich habe letztes Jahr ich musste Antibiotikum nehmen. Ich vertrage das, wenn ich es mal nehme, meist nicht, weil mein Magen immer rebelliert und hatte dann tatsächlich auch eine anfängliche Magenschleimhautentzündung.
Und naja, Antibiotikum ist ja auch echt doof. Ne? Ja, da habe ich, definitiv. Ich habe jetzt, glaube ich, fast 13, 14 Jahre ausgehalten ohne und ich habe richtig Schiss davor, dass ich es irgendwann wieder nehmen muss und dass man das bei der Erkältung nicht mehr nimmt und so, dass man bakterielle Infekte normalerweise durchkriegt, aber so lass es eine Blasenentzündung, was auch immer irgendein Kack sein, wo ich denke, oh, hoffentlich kommt das nicht nochmal, dass ich es nehmen
muss. Ich hatte eine Zyste am Zahn, die wurde dann aufgeschnitten.
Ja, bei mir war es auch der Zahn.
Ganz genau.
Weisheitszähne und da muss die Entzündung raus, bevor ich operiert werden durfte. Ja. Das war mein letztes Mal Antibiotikum, kann ich mich noch genau dran erinnern.
Auf jeden Fall hatte ich eine Magenschleimhautentzündung, eine unschöne. Und ich habe dann, obwohl ich kein großer Fan davon bin, um das zu unterdrücken, beziehungsweise schneller dem Herr zu werden, Pantoprazol, das ist ein, oh Gott, wie nennt sich das? Protonenpumpenhemmer.
Okay.
Spannendes Wort. Genommen, das ist ein Mittel, inzwischen sogar frei verkäuflich in der Apotheke, was im Grunde genommen die Entstehung von Magensäure, ich sag mal, unterbindet oder zumindest deutlich einreguliert. Und das war spannend. Ich weiß, dass ich auf dem Rad jedes Mal nach anderthalb, ein, dreiviertel Stunden ging auf mal, buff, die Herzfrequenz hoch und teilweise mehr als 15, sondern 20 Schläge über normal. Und das war ein ganz deutlicher Hinweis. Ich habe das auch gemerkt. Ich hätte auch nicht mehr die Leistung abrufen können. Es gibt, und ich habe das dann nachgelesen, habe auch mit einem Sportmediziner telefoniert, der sich da besser auskennt als ich. Der sagte, klar, das hat absoluten Einfluss, das Mittel auf den Leberstoffwechsel. Und insofern gibt es einen Haufen Medikamente, das muss man einfach wissen, die tatsächlich die Fettverbrennung hinten raus, wenn die notwendig wird, behindern. Und das merkt man an der Leistung, das merkt man an der Herzfrequenz, man fühlt sich nicht, man kann die Leistung nicht abrufen. Und ich glaube, ein weiteres Medikament, was mir da sofort so einfällt, weil ich das bei einem Athleten hatte, mit dem ich öfters zusammengefahren bin, der hat in Zeiten, wo er sehr viel Heuschnupfen hatte, Antiallergikum genommen. Da gab es ein Mittel, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr im Kopf, da war es wirklich so, dass der von Anfang an schon eine zu hohe Herzfrequenz hatte. Und wir dann wirklich tatsächlich auch vorsichtiger fahren mussten etc. Und da muss man wirklich tatsächlich gucken, wenn man in den Zeitraum unterwegs ist, also wenn man Medikamente nimmt, jetzt, ich sage mal, nicht ein einfaches Aspirin oder irgendwas, sondern wirklich schon andere Medikamente, entweder verschreibungspflichtig oder sowas wie Pantoprazol, Cholesterinsenker, Blutdrucksenker und so weiter, ist es, glaube ich, extrem empfehlenswert, da ein bisschen mal drauf selber zu schauen und gegebenenfalls zu sehen, okay, wenn es hinten raus tatsächlich diese Sprünge gibt. Bei mir gab es wirklich einen Sprung. Das war da, wo ich wirklich noch mehr Fettverbrennung einsetzen musste, kam sie nicht. So, und dann hat mein Körper natürlich zu kämpfen gehabt, ganz klar. Ich konnte es dann tatsächlich auf dem Rad ein bisschen, also ich konnte dann noch weiterfahren. Das war damals auch so eine, weiß ich, beim ersten Mal waren wir südlich vom Harz unterwegs, Nähe Göttingen, wo es nur hoch und runter ging. Und es ging, ich musste wirklich deutlich mehr Kohlenhydrate dann zu mir nehmen. Aber es ist halt unschön. Also es gibt tatsächlich einen Haufen, das will ich einfach nur sagen. Und da vielleicht dann einfach mal schauen, nicht zu lange Einheiten zu fahren, das Mittel vielleicht an dem Tag mal absetzen, schauen, ob man das anders einreguliert bekommt. Das ist immer eine Frage, was da möglich ist.
Vielleicht aber auch da ist ja grundsätzlich, genau, da muss man ja mit dem Arzt und so weiter gucken, ob man überhaupt Sport machen sollte. Ja. Mit Antibiotikum macht man da Sport, macht man da keinen. ja, ich würde mal sagen, eine hochintensive Einheit würde ich vielleicht nicht machen, aber vielleicht ein bisschen spazieren fahren ist vielleicht okay, keine Ahnung. Ist ja besser, als zu Hause auf dem Sofa rumzuliegen. Ist ja ganz schwer einzuschätzen.
Ja.
Und sobald es dann um Herzmedikamente geht, glaube ich, geht es ja sowieso nur ohne Arzt gar nicht, ja, dazu einzuregulieren, exakt, was soll ich machen. Weil da ist ja, das ist ja trotzdem das Ding, dass ja der Sport eventuell das Herzmedikament wieder, ja, überflüssig macht, wenn man dann sagt, okay, über Bewegung und Sport kann ich mein Herz wieder stärken und braucht das vielleicht irgendwann nicht mehr. Der Blutdruck geht vielleicht runter und so weiter, aber das muss ja alles ärztlich begleitet werden, schätze ich. Ja,
exakt. Ganz genau.
Und ansonsten sowas wie Aspirin ist ja eigentlich auch gar nicht so, müsste ja den Puls auch beeinflussen, weil es so als Blutverdünner, das ist doch, ist das nicht das Doping des einfachen Mannes schon immer gewesen, so nach dem Motto, ich knall mir vor dem Wettkampf ein paar Aspirin rein?
Ich glaube, wenn es nur Aspirin wäre, würde es ja noch gehen. Ich glaube, das ist schlimmer. Das ist, glaube ich, das Doping des einfachen Mannes ist eher Ibuprofen, ja, um die Schmerzen nicht zu spüren, was ich immer sehr, sehr kritisch finde. Wobei Ibuprofen auch so viele Nebenwirkungen hat, da muss man, glaube ich, sowieso vorsichtig sein. Klar, da gibt's also die Athleten die und Athletinnen, die gleich immer mit Schmerzmitteln an den Start gehen.
Aber das, glaube ich, ist ja klar. Da bin ich ja relativ sicher, dass das gang und gäbe ist.
Ja, ich finde es immer sehr, sehr kritisch.
Also ich würde da im Leben auch nicht auf die Idee kommen, aber es gab mal irgendwie eine Doku, wo Toni Martin sein Medikit aufgemacht hat.
Das wollen wir alle gar nicht sehen.
Und da ging es ja darum, dass er sauber ist. Ne? Also er wollte dann offen zeigen, hier, das ist das, was ich mit habe. Ja. Aber Ibuprofen lag drin, meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendeine NDR-Doku, wo ich dann im Hintergrund dachte, naja, ich so als Clean-Sportler, damals noch nicht mal Koffein, mittlerweile nehme ich ja Koffein zu mir, das ist ja auch schon eine Art von Doping, in Anführungsstrichen. Na, also zumindest leistungssteigernd, sagen wir mal so. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, damit, ne, mit einem Schmerzunterdrückungsmechanismus würde ich auch mehr treten, weil ich merke ja die Beine dann in Anführungsstrichen nicht mehr so dolle.
Vor allen Dingen, wir haben ja, unser Körper ist extrem intelligent. Warum haben wir überhaupt einen Schmerz? Ganz einfach, weil es ein Warnsignal ist. Und Warnsignale zu unterdrücken,
dazu muss man
bereit sein.
So ein bisschen das Gefühl habe, durch viele Bücher von Autobiografien von Menschen, die im Sport erfolgreich waren, habe ich dann auch festgestellt, da dieses Embrace the Schmerz, was heißt Schmerz jetzt auf Englisch? Also das sozusagen anzunehmen, dass der Schmerz kommt, das zu genießen in Anführungsstrichen fast schon.
Umarme den Schmerz.
Ne, umarme den Schmerz. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl, wo ich denke, das ist wahrscheinlich das Talent eines Ausnahmesportlers, die Schmerzen einfach zu ertragen zu können, vielleicht sogar eine Art Sucht zu entwickeln, diese Schmerzen zu spüren, wo ich als Hobbysportler ganz klare Grenzen habe und sage, oh, jetzt tut's weh, jetzt höre ich auf.
Ich glaube, dafür müssen wir jetzt, das führt jetzt aber auch zu weit. Ich sagen, da gibt's ja ganz unterschiedliche Schmerzen. Wenn ich ein Ibuprofen nehme, jetzt nur einfach als Beispiel, weil ich tatsächlich Hüftprobleme habe, vielleicht ein schiefes Becken, dadurch ausgelöst Knieprobleme, halte ich das für äußerst kritisch, weil der Körper sendet mir Warnsignale, da stimmt was nicht. Mach mal locker, so, und jetzt unterdrücke ich das und verschlimmere eigentlich das, was da ist. Wenn ich jetzt eine Ibuprofen nehme, ich bin Profi, ich verdiene damit mein Geld und ich weiß hinten raus, ich habe irgendwann so eine hohe Laktatwerte im Blut, ich will die mal ein bisschen weniger spüren, ich muss da irgendwie durch und ich mache das ja nur noch 2 Jahre, jetzt als Beispiel, als Profi, ist das eine ganz andere Geschichte. Ist das ein Schmerz, der durch eine sehr hohe Belastung kommt, ohne dass wir pathologisch was im Körper finden, oder ist es schon, sag ich mal, eine pathologische Geschichte, ob das jetzt ein Knie, eine Hüfte, ein Rücken, Nacken, was weiß ich auch immer ist, da sehe ich ein Warnsignal des Körpers als extrem positiv, dass das überhaupt kommt. Und da als Hobbysportler mindestens sage ich rausnehmen, gucken, was ist da los, wie kann ich das abmildern, anstatt mit Ibuprofen noch gegenzuwirken.
Naja, da bin ich ja ich bin da persönlich ultra streng. Also ich habe auch eine Sportphysiotherapeutin, die, wenn ich was habe, mich behandelt und so weiter. Natürlich nehme ich kein Schmerzmittel, damit sie überhaupt den Punkt finden kann, wo es wehtut, muskulär hoffentlich dann. Und bin da super streng und sage, ich nehme überhaupt gar keine Schmerzmittel. Es sei denn, ich habe ein Trauma. In dem Sinne, also ich breche mir den Arm oder sonst wie, da bin ich wieder ein Freund davon, wo ich sage, okay, da weiß man, warum und weshalb. Ja. Aber bei einer normalen Sehnensport, Achillessehne, was auch immer wir alle irgendwie mal mit uns rumschleppen, irgendeine Entzündung oder sonst wie, bloß nicht. Mit dem Nachteil natürlich, dass ich auch die Entzündungshemmung verliere dadurch, weil das Ibuprofen nimmt man ja nicht nur gegen den Schmerz, sondern auch, dass eine Entzündung vielleicht schneller weggeht. Aber da bin ich relativ streng mit mir selber und sage, okay, das muss der Körper selber hinkriegen. Selbstheilungskräfte aktivieren. Habe ich aber auch eine super Physiotherapeutin, die halt auch diese Triggerpunkte, die drückt da mit dem Daumen rein und sagt, sag mir Bescheid, wenn es nicht mehr wehtut. Und dann humpel ich schlimmer raus, als ich, die war übrigens hier im Podcast auch schon mal. Da humpel ich dann schlimmer raus, Grüße an Silke. also Enjoy Your Bike Podcast Silke googeln, dann findet man das hoffentlich. Okay. Und dann humpel ich da schlimmer raus, als es war, aber zwei Tage später ist es weg, weil der Körper weiß, ah, da muss ich was tun. Weil oft kriegt das ja gar nicht mit, der Triggerpunkt, der verhärtet denn und sonst wie und dann wird's chronisch im schlimmsten Fall und man muss das dann aktivieren. Hochinteressant.
Dann gebe ich an dieser Stelle nochmal eine Ergänzung. Ein Thema, was in Deutschland und nur in Deutschland leider viel zu niedrigschwellig, ich sage mal kommuniziert wird oder überhaupt bekannt ist, sind die Chiropraktoren. Und ich spreche ganz bewusst über Chiropraktoren und nicht Chiropraktiker. Ich glaube, das ist der Unterschied. Die Chiropraktoren sind eigentlich überall in Europa anerkannt als Doktoren, nur in Deutschland sind sie als, Heilpraktiker, verschrien fast schon. Das sind aber, ein Freund von mir ist Chiropraktor und warum finde ich die so gut? Die studieren das 5 bis 6 Jahre, muss selbst finanziert werden, geht in Dänemark, England, Amerika, viele
studieren nur in Deutschland
das in Amerika,
nicht.
Nur in Deutschland nicht.
Okay.
Hier gibt man
also das mit Spritzen. Chiropraktor, dafür muss man im Ausland studiert haben.
Man sieht das dann an den Titeln. Normaler Chiropraktor, der das studiert hat, hat einen Abschluss.
Und in Deutschland kann man es wahrscheinlich mit im schlimmsten Fall mit einem Seminar werden.
Da sind die Chiropraktiker, das sind meist Orthopäden, die dann so ein Wochenendseminar machen. So, und worauf ich nur kurz eingehen will, ich habe jetzt auch gerade ein, zwei Fälle in meinem Umfeld, wo das genauso war, wo auch jemand sehr über Knieprobleme gelitten hat. Ich grüße mal die Sonja, falls sie das hört. Und wo ich gesagt habe, du, tu dir selbst mal den Gefallen, geh zum Chiropraktor. Sie hatte dann auch jemanden bei sich vor Ort. Und ganz häufig ist es halt einfach so, es ist nicht das Knie, sondern es ist eine Beckenverfringung, es ist ein Beckenschiefstand etc. Und ein Chiropraktor guckt sich gar nicht unbedingt an, wo tut es weh, sondern woher kommt der Schmerz. So, und oftmals sind Knieschmerzen ursächlich gar nicht im Knie zu finden, sondern tatsächlich fangen manchmal sogar oben schon in der Wirbelsäule an oder ganz häufig eben, dass das Becken schief steht.
Ja, ja, Nackenschmerzen, die vom Fuß kommen und so weiter. Ne? Ja.
Ein Freund von mir, mit dem ich gerade fahre, der hat früher nur Mountainbike gefahren, ist jetzt wieder, fängt wieder an, aktiv zu werden. Bin ich jetzt 2-3 Mal, ich weiß gar nicht, wie oft ich gefahren, hatte dann immer so nach 40 Kilometern Knieprobleme, wo ich aber schon am Anfang gesagt habe, du sitzt schief drauf, wenn ich hinter ihm fahre, sehe ich das, dass er im Grunde genommen gar nicht gerade sitzt, dann ist das eine Bein, geht zu viel weit raus aus der von der Hacke aus gesehen etc. Ganz klar, da sind die Knieprobleme vorprogrammiert, das geht gar nicht anders. Und das ist so, wo ich immer sagen muss, wenn jemand da nicht weiterkommt, anstatt sich eine Spritze geben zu lassen oder teure Salben zu kaufen, wirklich mal einen Chiropraktor aufsuchen. Gute Krankenkassen, auch die gesetzlichen inzwischen, sind so schlau, dass sie oftmals sagen, okay, bis zu 10 Sitzungen übernehmen wir sogar. Das ist also sehr, sehr vorteilhaft. Und dann nicht wundern, das ist schon, die schauen sich den gesamten Körper an. Meistens muss man beim Chiropraktor auch erstmal auf und ab gehen, weil der genau guckt, was ist da alles nicht mehr in der Balance. Übrigens, da ist wieder die Balance. Ich liebe sie.
Ja, ja. Ja, und das ist auch, wie gesagt, bei meiner Physiotherapeutin ja auch, die hat da auch so bestimmte Techniken und dann guckt die und so weiter. Das ist, glaube ich, generell wichtig, dass man jemanden hat, der da ganzheitlich dran geht, ne? Und nicht sagt, ne, also da, die hat zum Beispiel bei einem Freund von mir eine Zöliakie festgestellt, in Anführungsstrichen. Wow. Also die hat gesagt, Mensch, Achillessehne, wir kriegen das hier nicht in den Griff, geh mal zum, lass dich mal durchchecken.
Ja.
Und dann wurde eine Zöliakie festgestellt am Ende des Tages.
Aber das müsste sie doch eigentlich, wenn sie was Glutenhaltiges gegessen hat, müsste sie sofort immer Durchfall gehabt haben, weil das ist eigentlich das typische Symptom.
Nee, nicht, das war nicht bei ihr, sondern bei einem Patienten von ihr. Ah, okay. Oder Freunde, letztendlich ein Bekannter von mir, auch Freund von mir auch, ne, wo man gesagt hat, okay, der hat jahrelang damit zu tun, der hatte sich daran gewöhnt, die zu haben, oder hat es halt einfach nicht mitbekommen. Und da wurde es dann, hatte sie gesagt, Mensch, das mit dem Fuß wird nicht besser, lass doch mal dein Verdauungstrakt in Anführung. Ich weiß gar nicht, wie es genau gelaufen ist, aber das war die Initialzündung dafür, dass er da zum Arzt gegangen ist, sich durchchecken lassen hat. Hochinteressant. Und das finde ich immer gut, wenn dann solche Therapeuten, egal ob Chiro oder Physio, die da so ein bisschen ganzheitlich dran gehen.
Und jetzt sind wir also weit weg vom Thema Ernährung. Mein Gott,
Hilfe. Ja, genau. Wir müssen die 2,5 Stunden vollkriegen.
Nee, ne? Nee. Bitte nicht.
Also das FatMax-Training wäre jetzt das Nächste, was bei mir hier auf dem Plan steht.
Ja, FatMax, ganz genau. Habe ich ja erwähnt, weil ich bin da sehr positiv gestimmt, dass durch Pogacar das wieder in aller Munde ist, das Fettstofftraining, Fettstoffwechseltraining oder Fettstofftraining, wie man es auch immer nennen will, wieder deutlich mehr angesagt ist. Und da kamen, glaube ich, in den Kommentaren kamen ein, zwei Fragen, ich glaube ich zwei oder dreimal sogar die Frage, ja, wie bestimme ich den? Einige kamen da gleich mit irgendeiner Herzfrequenz um die Ecke oder irgendeinem Wattwert etc. Da muss ich einfach sagen, das ist tatsächlich komplizierter. Also, dass wir hier heute mal eben sagen können, so bestimme ich meinen FatMax-Wert, das wird nicht funktionieren.
Ja, ich habe das mal gegoogelt im Vorbereich der Sendung hier. Bin ich dann mal losgegangen, habe einfach mal gegoogelt, was ist FatMax, weil ich musste ja die schönen Slides hier machen und gucken, was nehme ich da als Slide. Jetzt ist er gerade nicht eingeblendet. Und da stand ja wirklich von bis, ne? Da stand vom GA1 bis oberes Ende GA2, kannst du, also bis zum GA2 ganz sagen.
Eingangsbereich GA1 bis oberen Bereich GA2.
Und das heißt, in meinem Fall wäre das Puls 120 bis Puls 150. Da irgendwo muss der liegen.
Ja. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Das kann man tatsächlich, wenn man es genau wissen will, wenn man wirklich sagt, okay, ich will diesen Bereich wirklich ambitioniert trainieren. Ich bin jemand, der wirklich auf längeren Distanzen zu Hause ist. Ich habe hinten raus immer ein Defizit. Ich möchte das ausgleichen. Kann ich nur empfehlen, Leistungsdiagnostik dort zu machen, wo auch eine Spiroergometrie angeboten wird. Die ermitteln es wirklich genau. Und dann gibt es natürlich ein Min und ein Max von diesem Fettmax-Bereich. Und wenn man in diesem Bereich trainiert, bestes Beispiel Pogacar, der dann hinten raus tatsächlich richtig noch Stoff geben kann. Gut, bei der Weltmeisterschaft hat es jetzt nicht gereicht, aber da ging es, glaube ich, auch eher um die Körner, wie viel Körner hat der einzelne Radsportler, so wie die sich da eine Ausscheidung.
Das Frauenrennen war übrigens genauso, war auch krass.
Das war auch krass, aber nicht so krass wie bei den Männern. Bei den Männern, aber okay, müssen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Das heißt, was ist Spiroergometrie? Da wird im Grunde genommen auch eine Maske angelegt, da wird eben auch der Atem mit zu Rate gezogen. Das heißt, es wird das Laktat genommen, die Laktatkonzentration im Blut. Und da ist es dann tatsächlich sehr, sehr genau festgelegt aufgrund der Wattwerte, meistens aufgrund der Wattwerte, weil jemand, der im FatMax-Bereich trainiert, das mit einer Herzfrequenz wäre zu ungenau. Die Herzfrequenz ist dann nicht valide genug für. Und dann weiß man ganz genau, wenn ich in dem Bereich länger trainiere, ist das wirklich nochmal hinten raus für mich tatsächlich nochmal ein zusätzlicher Zuwachs an Energie, den ich habe, weil ich tatsächlich in dem Bereich trainiere, wo ich noch maximal Fette zur Energiegewinnung heranziehen kann. Also
ja, wie definiert man das? Ist das der Bereich, wo ich noch nicht in diesen Kohlenhydratebereich oder wo der Fettverbrennungsbereich noch größer ist? Wie muss man sich das vorstellen?
Das Wort sagt es. Eigentlich da ist der maximale Bereich der körpereigenen Fette in der Verbrennung für die Energiegewinnung.
Und absolut oder prozentual?
Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz in die Diagramme gehen.
Ich würde ja denken, absolut.
Das ist absolut, ganz genau.
Ne, weil ja prozentual habe ich ja, glaube ich, im unteren GA1-Bereich immer mehr.
Ganz genau. Und das ist der Absolutbereich. Jetzt musste ich selber mal kurz überlegen, mir die Formeln überlegen, beziehungsweise sind die Diagramme dargestellt.
Das heißt, es kann sein, dass ich prozentual ja natürlich im unteren GA1 immer mehr Fett als Kohlenhydrate, weil ist ja ganz klar, gerade im Nüchterntraining und so weiter, dafür mache ich das ja, haben wir eben besprochen. Ja. Und FatMax bedeutet, okay, hier habe ich jetzt, wie auch immer, was für eine Einheit ist das? So und so viel Gramm Fett pro Stunde, die ich da verbrauche oder Kalorien, keine Ahnung. Also der absolut maximale Fettverbrennungsdings. Und dann Kohlenhydrate sind dann zwar ja auch mehr, weil ich ja schon vielleicht als austrainierter kann ich das wahrscheinlich im oberen GA2 und als nicht so trainierter eben nicht.
Das ist genau der Punkt, warum diese Riesenvarianz auch wenn man zum Beispiel auf die VO2-Max-Werte geht, was man immer wieder in der Literatur findet oder was auch Leistungsdiagnostikzentren schon publiziert haben, dass man eigentlich sagt, das reicht von 50-55% der VO2-Max bis zu 60-65%. Und da sieht man ja auch schon, was das für eine Riesenstreuung ist. Und das hängt wirklich ein großer Faktor. Und der entscheidende Faktor ist, wie gut bin ich schon trainiert? Wie gut habe ich meinen Fettstoffwechsel schon trainiert? Je besser ich den trainiere, desto weiter wird der Bereich oben sein.
Und jemand, das muss ja das Ziel auch sein.
Für das muss der Ziel, das muss das Ziel sein.
Für einen Ausdauersportler.
Ganz genau. Also in dem Moment, wo ich wirklich längere Einheiten mache, wo ich vielleicht als Triathlet auf die Mitteldistanz gehe, sind das natürlich entscheidende Faktoren.
Aber gibt es dann irgendeinen für uns Hobbysportler über den Daumenwert, den man nehmen kann?
Nee. Weil der Hobbysportler, also wenn ich überlege, wie viele ich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, wer alles mit mir schon Rad gefahren ist und wie viele von denen immer nur gebolzt haben. Also die kannten es nicht, die Welle auch mal ruhig zu fahren. Also egal ob Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst, immer. So, die haben ja nie wirklich mal den Fettstoffwechsel trainiert.
Das heißt, die müssten eigentlich dann niedrigen.
Vielleicht, worauf ich hinaus will, vielleicht haben die aber trotzdem fünfmal die Woche oder viermal die Woche trainiert. Was ist denn jetzt, wenn ein Hobbyfahrer nur zweimal die Woche trainiert,
okay, aber
das mit Köpfchen macht? Also es ist tatsächlich eigentlich wie bei der Ernährung Strategie. Ich muss mich ein bisschen mit den Themen auseinandersetzen. Ich muss ein bisschen wissen, was mache ich da eigentlich und wie mache ich es richtig für das, was ich erreichen will. Ganz ohne Frage, es gibt ganz viele Athletinnen und Athleten draußen, die sagen, ist doch egal, ich will Spaß haben. Und dann könnte ich
das
genauso machen.
Das ist
so. Wenn aber jemand sagt, ich will auch irgendwann mal, keine Ahnung, ein Amateurrennen mitfahren und ich möchte auch hinten raus nach Kilometer 100 noch richtig Dampf in den Beinen haben, dann sollte man tatsächlich mit Köpfchen trainieren, sonst wird das schwierig.
Okay, spannend. Also das geht wirklich nur über eine Leistungsdiagnostik. Oder vielleicht ein bisschen.
Eine richtige Fettmax-Bestimmung ist wirklich Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie. Nicht viele Leistungsdiagnostik bietet das an.
Während ja so eine Uhr einem den VO2 Max ja irgendwie grob berechnet, der glaube ich auch nicht so weit weg vom realistischen Wert sein soll. Ne?
Das ist schon ziemlich gut mit dem Algorithmen.
Aber das heißt, liebe Garmin-Leute, könnt ihr nicht meinen Fettmax da auch mal mit reinpacken? Wäre doch super.
Ja, aber dann müssten, oh Gott, wie soll das funktionieren? Also ich glaube, alles über Algorithmen wird nicht gehen, weil du musst halt tatsächlich, ich sag mal, ob das Laktat ist oder eben die Sauerstoffanalyse, beziehungsweise die Atemanalyse, wie willst du das algorithmisch erfassen, wird nicht, glaube ich, nicht.
Also es ist schwierig dann, ne?
Ganz schwierig. Wer weiß, in 10 Jahren, vielleicht pustet man irgendwo mal kurz rein, keine Ahnung.
Naja,
da steht ja auch noch die AI im Haus.
Aber das heißt, das Einzige, was ich als Hobbysportler machen kann, ist die Fettverbrennung zu trainieren, indem ich dann auch GA1-Bereiche und so weiter, indem ich vielleicht, also in meinem Fall habe ich ja auch so ein Trainingsprogramm, so ein KI-gesteuertes dahinter. Das heißt, wenn ich mit einem Trainer trainiere und vielleicht keinen oder überhaupt nach Trainingsplan trainiere und vielleicht mir diese Leistungsdiagnostik nicht leisten möchte oder kann, dann kann ich ja trotzdem das beeinflussen. Das haben wir in der letzten Sendung ja auch gesagt. Okay, so und so Fettverbrennung trainieren. Und dann irgendwann merken, hat man ja vielleicht auch ein Gefühl dafür und sagt, okay, jetzt kann ich mit dem Puls 140 hier stundenlang fahren. Dann ist das vielleicht der Fettmax-Bereich, da irgendwie ein Gefühl für zu kriegen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir so ein bisschen dieser Punkt, wo ich auch sage, im unteren GA2-Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den sehr lange fahren kann. Das könnte so schon ungefähr hinkommen.
Ja.
Das wäre so ein Bereich, wo ich sagen würde, das würde ich mal ausprobieren oder das würde ich da als Fatmax vielleicht zumindest über den Daumen für mich selber mal festlegen und zumindest mal versuchen, da zu trainieren und gucken, was passiert.
Bei GCN gibt es ein Video dazu, finde ich ganz gut. Da fährt jemand tatsächlich, geht dann zur Leistungsdiagnostik und überlegt sich, was habe ich vorher wahrgenommen, was glaube ich, wo mein Bereich ist, ist dann zur Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie und tatsächlich die beiden Bereiche haben sich gedeckt und der hat halt gesagt, und das ist jemand, der natürlich schon, ich glaube, der hat eine FTP von 320, 360 oder sowas, also schon sehr
ambitioniert. 320, 360 ist ja auch kein großer Unterschied.
In dem Bereich fängt es an, Unterschied zu sein, finde ich.
Nein, 320, FTP 320, 360 sind doch Welten.
Ja. Also ich sage, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist bei dem so, der hat dann gesagt, als Ambitionierter, das ist der Bereich, ich bin im Fatmax-Bereich, wenn es anfängt, so habe ich es in Erinnerung, anfängt, dass ich doch nicht mehr so ganz einfach mit einem Mitfahrer reden kann. So, und wie gesagt, das ist ein ambitionierter Sportler. Bei dem FTP-Bereich wird der schon ziemliche Trainingsumfänge haben.
Aber auch erst dann hast du ja vielleicht dieses Körpergefühl, wenn du wirklich sagst, ich mache jeden Tag und mache lange Einheiten. Ja. Ich habe vielleicht ein Wattmesser, ich habe mein Pulsmesser, vielleicht sogar noch Core-Temperatur. Ich glaube, erst wenn man so verrückt ist, kann man überhaupt davon reden, dass man überhaupt so grob in diese Analyse einsteigen kann. Und man muss schon viel, viel Sport machen, um dieses Körpergefühl zu haben. Da reicht nicht zweimal, dreimal die Woche Rad zu fahren aus Spaß. Weiß ich nicht.
Würde ich tatsächlich einen Widerspruch machen. Ich glaube, wenn du sehr in dich hineinhörst, wenn du das immer alles abgleichst, machst etc., ich komme meistens nur zweimal aufs Rad die Woche.
Naja, mit Vorkenntnis und vielleicht auch mit einem Hintergrund, dass du ja viel mehr Sport mal gemacht hast. Aber wenn ich jetzt sagen würde, es fängt einer mit 40 an, zwei, dreimal die Woche Sport zu machen, der vorher keinen gemacht hat. Ich glaube, da dieses schwierig. Körpergefühl zu kriegen, das muss man sich erarbeiten. Also so kenne ich es ja von mir selber auch. Das hat sich ja über Jahre erarbeitet, man sich das ja. Und dann ist auch egal, wie oft man Sport macht, da hast du recht. Ja.
Du hast eben ein Stichwort genannt, auf das muss ich unbedingt eingehen. Du hast mir gerade eine gute Denkbrücke gegeben.
Ja.
Wir kommen noch mal ganz kurz zum Red-S-Syndrom.
Ja.
Auch nach Rücksprache mit zwei Sportmedizinern. Für die Athletinnen und Athleten draußen, die sehr ambitioniert unterwegs sind, wirklich größere Umfänge pro Woche machen etc., da ist das Risiko, in so ein Red-S zu fahren, deutlich erhöht, wenn man der eigene Trainer oder Trainerin ist.
Mhm.
Woran liegt das? Hast du eine Idee?
Naja, also ich kann ja mal aus meiner ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe immer ohne Trainer trainiert und immer das ganze Jahr durch und immer so, wie ich Bock hatte. Und wenn ich jetzt gute Beine hatte, 2 Stunden ballern und wenn nicht, halt spazieren fahren. Also dann auch leider unterm GA1-Bereich, okay, was ja vielleicht gar nichts bringt, trainingswissenschaftlich. Sind ja leere, in Anführungsstrichen leere Kilometer, vielleicht aktive Erholung könnte man es noch nennen. Und dann habe ich im Oktober mit diesem Enduko KI-Trainer-App angefangen, weil ich auch keinen Bock auf einen echten Trainer hatte und auch und so weiter. Und weil ich das so gut finde, weil der rechnet dann automatisch neu. Und bei mir hat das auch voll angeschlagen. Ich bin so fit, also 2017 war so mein fittestes Jahr. Das habe ich jetzt dieses Jahr nochmal übertroffen, mache aber keine Wettkämpfe. Aber ich kann es ja so ablesen, dafür der Wattmesser wieder ganz gut. Und der größte Benefit, ich werde natürlich in der Community mal gefragt, wie läuft das mit dem Enduko-Training und so weiter, wie findest du, mach mal ein Video dazu, das wollte ich auch irgendwann nochmal machen. Und dann könnte es ja sein, dass ich euch jetzt erzähle, Mensch, das ist ja geil, wie schnell ich geworden bin und wie gut ich mich fühle, ich kenne meine Pulswerte, meine Wattwerte und so und freue mich, dass ich auch mal schneller bin als früher, komme den Berg schneller hoch und so weiter. Interessiert mich alles momentan gar nicht. Mache nicht mal Wettkämpfe. Ich finde es zwar irgendwie ganz schön und fühle mich wohl, aber ich bin halt ausgeruht. Ich bin die ganze Woche über ausgeruht, obwohl ich ultra harte Einheiten drin habe, die ich früher nie gemacht habe. Irgendwie 3x3 Minuten, 350 Watt und so ein Quatsch. Steht für heute Abend auch schon wieder auf dem Plan. Aber ich komme nach Hause, habe diese 3x3 Minuten gemacht und zwischendrin noch mal ein bisschen 5 Minuten Tempo gefahren, also GA2 und sonst wie. Ich komme aber nach Hause, fahre ich dann sozusagen im GA1-Bereich nach Hause, komme nach Hause und bin nicht komplett gerädert. Und am nächsten Tag wache ich auf und bin nicht komplett im Arsch. Die Phasen, dass ich komplett kaputt bin, die habe ich jetzt im Jahr vielleicht noch 3-4 Mal, wenn ich so einen 200 Kilometer Orbit gefahren bin, weil ich da Spaß dran habe und einfach mal 10-12 Stunden auf dem Rad gesessen habe. Ansonsten bin ich viel ausgerührter als vorher. Das heißt, die Recovery ist der größte Benefit, den ich aus diesem blöden Trainingsplan-App habe, die ja noch nicht mal auf mich zugeschnitten ist, sondern so ein bisschen.
Da hast du jetzt einen riesen Bogen gespannt, aber die Antwort kam jetzt zum Ende.
Ja, ja.
Das Problem ist, glaube ich, die meinen, für sich selber auch den Trainer darstellen zu können oder Trainerin. In den meisten Fällen funktioniert das nicht. Warum? Weil man eigentlich permanent mit einem schlechten Gewissen konfrontiert ist. Und ein Trainer von außen oder eine Trainerin von außen sagt immer, stopp mal, Erholung ist ein ganz wichtiger Teil deines Trainings. Und es gibt tatsächlich, muss ich eigentlich mal googeln, ob es da Untersuchungen zu gibt. Ich glaube, dass einfach die Umfänge von den Athletinnen und Athleten, die sich selber trainieren, im ambitionierten Bereich zu hoch sind und der Erholungsbereich zu klein. Und das führt natürlich auch ganz kurz oder ganz schnell dazu, dass sowieso schon ein Defizit im Körper vorliegt, gewisse Stoffwechselprozesse hinterherhinken und so weiter und so fort. Und wenn ich dann noch zu wenig zu mir nehme, dann wird's richtig schwierig. Ja. Also insofern ist, ich kann immer nur empfehlen, ich will jetzt auch keine Namen nennen, es gibt gerade auch bei mir wieder 1-2 Athleten, wo ich genau diese Symptome auch sehe, wo ich einfach sage, da ist das schlechte Gewissen, was täglich sagt, ah, ich muss eigentlich noch mal drauf trainieren. Ein Trainer sagt einfach, nee, du legst jetzt 2 Tage die Füße hoch, du machst vielleicht aktive Erholung einen Tag, du brauchst die Erholung.
Ich kenne das Mindset ja von vor meiner komischen App-Zeit.
Ja.
Und alle sagen immer, Mensch, ach so, auf so eine App habe ich keinen Bock und die zwingt mich ja Sachen zu machen und so weiter. Und ich war genau so gesagt, ich mache das ja, weil ich Spaß habe am Sport und so weiter. Was war? man hat sich Ziele gesetzt. Man hat irgendwie einen Wettkampf und dann denkt man, ah, mehr Laufen macht mich schneller. Mehr Radfahren macht mich schneller. Dann diese Nummer, ja, ich will 10.000 Kilometer im Jahr schaffen. Total kontraproduktiv, weil es ja, je nachdem, was ich noch so mache, kann das sein, dass ich mich da komplett überfordere. Wie schnell fahre ich die? Warum fahre ich die? Mache ich jetzt eine Woche mit 600 Kilometern und bin aber eigentlich jobbedingt so eingespannt und habe dann das noch und das noch und ich darf eigentlich nur 200 fahren? Und dieser Punkt zu sagen, naja, und das ist für mich auch eine der Sachen, die mir super weiterhilft, ist diese Begrenzung auf Zeit. Diese App sagt halt, eine Stunde das und das machen. Und nicht, ja, bevor ich mich aufs Rad setze, für eine Stunde setze ich mich nicht aufs Rad, ich fahre mal schön wieder meine 60, 70 Kilometer Hausrunde und auf der Marienburg gebe ich alles, damit ich möglichst schnell da oben ankomme. Und nur mit Kumpels ist ja noch schlimmer, ja. Ne, dann heizt man sich vielleicht noch gegenseitig an oder man sieht jemanden am Horizont, den man einholen muss. Ist alles raus aus dem Kopf durch diesen Trainingsplan. Deswegen, das ist so dieses sich zu überfordern und das ist, ich habe das damals auch gewusst, das liest man ja auch, dass der Hobbysportler da ja viel anfälliger für ist als ein Athlet. Und auch der Hobbyathlet ist, ne, selbst der Hobbyathlet weiß, dass er, ne, da gibt's Geschichten von Profi-Triathleten, die sagen, naja, ich laufe jetzt meinen Sechser-Schnitt, ist mir egal, dass mich die Hobbyleute alle überholen. Und das ist hochinteressant, wenn man das dann irgendwann, ja, so wie ich dieses durch Zufall, diese App, die damals auch Sponsor von dieser Podcast-Sendung war, sonst wäre ich da vielleicht gar nicht drauf gekommen und dann musste ich das ja mal ausprobieren. Habe ich auch, ich glaube, im Sommer mal eingeschaltet, dann hatte ich keinen Bock, das, was der mir vorgeschlagen hat, einfach laufen lassen. Und irgendwann im Oktober habe ich gesagt, okay, jetzt machst du das mal 2 Wochen. Und der Aha-Effekt war tatsächlich auch bei einer Laufeinheit wirklich irgendwie so eine Minute schnell, dann eine Minute Pause, 2 Minuten, so eine Pyramide, die ich laufen musste. Und dann zu Hause angekommen durchs Auslaufen alleine war schon geil. Ja. Eben nicht der Endspurt, ja, sondern zu Hause angekommen, schon halbwegs wieder erholt. Also
ganz typisch ist da auch, was glaube ich, also was ich selber bei Mitfahrern, wenn wir gemeinsam auf Mallorca war, erlebt habe, 6 Tage oder 7 Tage Mallorca. Ich habe immer mindestens einen Ruhetag oder ich lasse dann einen Tag auch mal nur die Beine pedalieren, je nachdem, was man es im Jahr ist. Klar, im Frühjahr, wenn man viel GR1 fährt, ist das vielleicht noch was anderes. Aber dann gab es da den einen oder anderen, vielleicht hören Sie es und werden mir jetzt gleich böse sein, die dann alle Tage durchtrainiert haben. Und da sage ich ganz einfach, Übertraining. Die fahren mit schlechterer Kondition nach Hause, als sie hingefahren sind.
Naja, die müssen ja zumindest danach gesteuert dann sich erholen, nach so einem Trainingsjahr.
Ja, aber Übertraining ist Übertraining. Übertraining ist kontraproduktiv. Und ich glaube, dass das bei vielen nicht klar ist. Und auch da übrigens, je älter, desto wichtiger wird's, weil wir uns immer langsamer erholen. Erholung ist tatsächlich, die Erholungsphase ist ein Teil des Trainings. Wenn ich die nicht richtig mache, wird das nichts.
Aber es ist ultra schwer, finde ich, weil alles, was ich an Trainingsplänen, egal ob es Laufen oder Radfahren, wenn ich dann mir das ist ja die Möglichkeit, die man früher hatte, sich so ein Ding aus der Zeitung auszuschneiden oder aus dem Internet runterzuladen und ich mache das mal weg. Das war zum Beispiel immer ganz, ganz schwierig. Erstmal zu verstehen, was die von einem wollten. Da musste ich erstmal die Legende auswendig lernen, was GA1 überhaupt ist. Ich krieg die Bereiche nicht. Ich habe das Gefühl, und da sind wir vielleicht momentan auch in so einer Generation drin, wo wir auf einmal mit Garmin-Uhren, die dann nachts die HRV misst, die sagt dir morgens deine Training Readiness, die sagt dir, wie erholt du bist und so weiter. Und das kommt mir, glaube ich, zugute, weil ich nämlich nicht Lust habe, einen Trainer zu engagieren. Diese Zeitungsausschnitte waren doof. Mit Apps und Garmin-Uhr, und das ist das Hochinteressante, dieser Enduko-Trainingsplan und die Garmin-Uhr, die stimmen überein, obwohl die nichts voneinander wissen.
Das weißt du nie.
Ja gut, das weiß man nie, aber zumindest ist es so, dass die Enduko-App zwar von Garmin die Daten kriegt und mir dann dann sieht, was ich gemacht habe und dann das alles neu berechnet, aber Garmin weiß ja nicht, dass ich einen Trainingsplan mache. Aber wenn hier morgens die Garmin-Uhr sagt mir morgens, naja, heute empfehle ich dir 1,5 Stunden Base-Training, dann ist das ganz oft bei Enduko auch das, was auf dem Plan steht. Also es ist hochinteressant, das heißt, da scheint die Mathematik momentan, die Trainingswissenschaft und viele Apps scheinen da vieles richtig zu machen, wo man jetzt auch als Hobbysportler sagen kann, mit der Hilfe kriege ich es hin, vielleicht nicht ins Übertraining zu gehen. Und ich hatte das auch schon, dass die Dinger, ne, nach meinem Orbit 200 Kilometer war die Uhr 3 Tage lang rot.
Ja.
Und was für mich dann immer so dieser Beweis ist, okay, das scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren und das ist das Hilfsmittel des einfachen Mannes, der eben kein Profisportler ist und eben nicht zur Leistungsdiagnostik fahren möchte. Also es ist hochinteressant, dass das mittlerweile geht. Und man denkt, man kasteit sich so ein bisschen oder man hat auf einmal Zwänge, weil man einen Trainingsplan hat. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich habe so diese Freiheit, auch mal ja eben diese lockeren Einheiten. Was habe ich denn? Zwei härtere Einheiten pro Woche vielleicht? Der Rest ist immer relativ locker, vielleicht mal ein bisschen Tempo GA2 und so weiter. Und das wiederum verkrafte ich auch wieder besser. Das
solltest du mal meinen Mitfahrern manchmal sagen. Egal, Thema.
Ja, ja. Ja, es okay. Ist der eine, also ich weiß ja, dass ich den einen oder anderen von unserer Zuhörerschaft da schon, die auch gesagt haben, ich probiere das auch mal aus und dem einen liegt das, dem anderen nicht. Aber das ist ja dann doch immer eigene Erfahrung, hat man da Bock drauf und Apps und so weiter. Es ist ja auch, man muss sich auch die Zeit nehmen, da ein bisschen sich mit zu beschäftigen. Das ist ja auch nicht so, wo man sagt, na gut, für mich ist das alles mit mal eben hier rumgeklickt. Aber für jemanden, der noch nicht viel mit dem iPhone oder sonst wie, der da keinen Bock drauf hat, ist das natürlich ultra kompliziert und nervt. Aber es ist interessant, dass es überhaupt geht.
Definitiv.
Ja, okay, wir kommen hier, wir kriegen die zweieinhalb Stunden voll. Ich habe hier als nächsten Punkt, oder es sei denn, du hast noch einen Sidekick, hätte ich jetzt das mit dem Wasser.
Nee, ich hätte jetzt tatsächlich erst die biologische Wertigkeit von Protein.
Also auch vom nicht Eiweiß. Schlecht, okay.
Aber ist mir egal, wir können auch zum Wasser gehen.
Nee, dann wie es für dich im roten Faden am besten passt, dann machen wir das.
Ganz, also bei den Kommentaren unten drunter ist mir aufgefallen, klar, da war ich das bei der ersten Episode auch viel zu ungenau. Weil für mich tatsächlich die biologische Wertigkeit ist ja festgelegt, was das ist. Ich nutze das Wort etwas freier für mich selber eigentlich eher, was ist die Wertigkeit von gewissen Aminos oder Eiweißen. Und man muss, glaube ich, einmal ganz grundlegend herangehen und das einmal erklären, weil da gibt es auch ein missverständlich. Für mich ist der Begriff biologische Wertigkeit tatsächlich misszuverstehen.
Also wir hatten das Thema nur noch mal, um die abzuholen, die damals das vielleicht nicht gehört haben. Es ging hauptsächlich darum, dass ja in meinen Augen erstens Proteine ein bisschen unterschätzt sind im Ausdauersport. Also ich glaube, man muss da bei der Ernährung, ist das erst einer der Makronährstoffe, wo man am ehesten zu wenig von zu sich nimmt, weil es, finde ich, relativ schwer ist, gibt ja so eine Faustregel als Sportler 1,2 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Das sind dann bei, sagen wir mal, ich bin 80 Kilo schwer, dann brauche ich 160 Gramm Eiweiß in Anführungsstrichen oder sagen wir mal 150 vielleicht. Und wenn man so einen Eiweißdrink, den man so einen typischen Eiweißdrink nimmt, dann hat man vielleicht 20 bis 30 Gramm und das bedeutet schon, okay, wie komme ich denn da hin? Ne? Und da gibt es tatsächlich ja mittlerweile auch Ansätze oder so mache ich zum Beispiel, dass ich sage, ich baue meine Mahlzeit um das Protein auf. Das heißt, es muss vielleicht eine Hülsenfrucht, vielleicht ein Tempeh, was auch immer in meinem vegetarischen, veganen Bereich und so weiter, ne, dass ich erst sage, okay, was ist meine Eiweißquelle und dann packe ich meine Kohlenhydrate, Gemüse und alles drumrum. Also es ist relativ, finde ich, relativ schwierig, da hinzukommen. Und gerade an so harten Trainingseinheiten wahrscheinlich auch ohne Eiweißshake und vielleicht auch unmöglich oder sehr, sehr schwer, es sei denn, man isst Fleisch und Eier und so vielleicht noch en masse. Wie auch immer. Und da haben wir zumindest letztes Mal drüber gesprochen, dass man das nicht vernachlässigen sollte. Und dann ging es darum, ja, die Wertigkeit. Und da hattest du, glaube ich, gesagt, ja, das Ei ist gar nicht so gut zu, ja, es gibt halt so, es gibt, glaube ich, irgendwie so eine Tabelle mit Wertigkeiten von Eiweiß. Und ich meine, diese pflanzlichen Eiweiße liegen so bei 70, 80. Du kannst mir gleich sagen, wie die Einheit heißt oder Prozent, was das auch immer der Wertigkeit. Dann gibt es, glaube ich, bei 100% das Ei und bei Molke ist, glaube ich, über 100%, wie auch immer. Wenn das denn Prozent überhaupt die richtige Einheit ist.
So, und jetzt müssen wir eigentlich erstmal weiter, viel weiter zurück,
ja.
Weil das ein falscher Ausgangspunkt ist. Warum? Man muss, glaube ich, erstmal verstehen, es gibt grundsätzlich Proteine, also Eiweiße. Da kann man schon mal grundsätzlich unterscheiden, verdaulich, nicht verdaulich. Was nicht verdaulich ist, können wir uns selbst überlegen, wandert über den Darm natürlich wieder nach draußen. Mhm. Bei den verdaulichen, und jetzt kommt eigentlich die wesentliche Unterscheidung, die fehlt mir bei der biologischen Wertigkeit. Man muss ganz deutlich unterscheiden zwischen denen, die anabol verstoffwechselt werden und die katabol verstoffwechselt werden.
Okay, den Unterschied erklärst du uns jetzt?
Unser Körper ist im Grunde wieder mein Lieblingsbegriff. Wir sind wieder bei der Balance. Unser Körper muss sich, wenn er gesund und ich sage mal über viele Jahre auch aktiv sein will, muss sich eigentlich weitestgehend immer wieder darum kümmern, dass er ins Gleichgewicht zwischen der Anabolie und der Katabolie kommt. Anabol ist das, wo wir was aufbauen. Wir bauen täglich auch Muskelgewebe auf. Es ist ja nicht nur Muskelgewebe, letzten Endes auch die Reparatur der Sehnen, Bänder und so weiter. Und Katabol ist eigentlich der Abbau. So, und jetzt, was bei dieser biologischen Wertigkeit überhaupt nicht berücksichtigt wird, und deswegen arbeite ich damit, das war der Fehler beim letzten Mal, den ich gemacht habe, dass ich das schon anders nutze, als so, wie es in der Literatur draußen ist. Die biologische Wertigkeit eines Hühnereis hat man einfach auf 100 gesetzt. Das ist der Richtwert. Das heißt aber nicht, dass dieses Ei zu 100% verstoffwechselt wird im anabolen Stoffwechsel. Genau das ist eben nicht der Fall. Es sind nur 48% ist der NNU-Wert. Jetzt komme ich gleich auf den NNU-Wert. Das ist, kommt aus dem Englischen, Net Nitrogen Utilization. Das ist im Grunde genommen der Anteil der Stickstoffverwertung. So, und jetzt muss man im Grunde genommen schauen, worum geht es, wenn ich Proteine nehme. Ich nehme ja Proteine zu mir, um meine Muskelmasse zu erhalten, um Muskelmasse aufzubauen. Also habe ich eigentlich, möchte ich ja eine anabole Wirkung und nicht die katabole
Wirkung. Die aufbauende Wirkung. Die abbauende Wirkung wäre, wenn der Muskel als Proteinquelle genutzt würde.
Du hast sogar noch einen Nachteil. Du hast, wenn du Proteine zu dir nimmst, die jetzt dem katabolischen Wirkprinzip folgen, hast du zum einen wird Energie erzeugt, aber das andere ist, und das ist der große Nachteil, es gibt halt Stoffwechselabfallprodukte. Zum Beispiel Ammoniak entsteht. Und diese Stoffwechselabfallprodukte müssen über Leber und Niere ausgeschieden werden. Deswegen sagt man ja auch, das ist auch einer der Hintergründe, warum zum Beispiel, wenn jetzt Menschen denken, oh, Protein, Protein, Protein.
Naja, so die 500 Gramm Protein am Tag, das ist dann nicht so gut
ganz
mehr.
Ganz genau, da werden Leber und Niere extrem überlastet, weil gerade durch die Proteine, die die zu sich nehmen, die sind meistens eben nicht so hoch anabol zu verstoffwechseln. Und ich habe in der letzten Episode eben gesagt, dass ich ein großer Fan von einem Produkt ist, was bis vor ein paar Jahren patentiert war, das MAP, Matrix Amino Pattern, wo halt im Grunde genommen dem humanoiden Aminospektrum nach sozusagen die Aminosäuren, die 8 essentiellen Aminosäuren zusammengesetzt sind. Und da ist es einfach so, dass wir 99% eine Netto-Stickstoff-Verwertung haben. Das heißt, dass wir eigentlich nur 1% wieder hinaus befördern aus dem Körper und 99% tatsächlich auch anabol verstoffwechseln.
Aber das geht
zur Proteinsynthese.
Aber das geht nur über ja das Pulver bzw. die Kapseln, die ihr zum Beispiel auch.
Es geht über die
essentiellen. Bei Squeezy habt diese essentiellen Aminosäuren. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern in verschiedensten Darreichungsformen. Ja. Aber das ist ja trotzdem Processed Food. Wie kriege ich das denn auf natürliche Art und Weise hin?
Da muss man, also ganz ehrlich, ich habe damals das mir auch genau, das ist halt schwierig. Das ist die reinen essentiellen Aminosäuren, wir haben sie ja in der Form, dass sie fermentiert sind, dass sie extrem bioverfügbar sind und es sind keine weiteren Stoffe mit hinzugefügt. Ja. Processed, ja, es ist processed, aber es ist jetzt nicht das, was ich unter Processed Food verstehe.
Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie noch Zucker und Kohlenhydrate und was weiß ich nicht alles noch Mehl damit drin.
Ja, oder irgendwelche Klebestoffe oder irgendwelche Trennmittel und ist alles
nicht. Aber drin. Es ist halt trotzdem ja eine Pille mit, also ich nehme die fast täglich, also sehr, sehr oft und bin dann auch ein Fan von.
Man merkt die, das ist das Verrückte. Man merkt die wirklich,
und, wenn
man
die richtig gerade als vegan ernährender essentielle Aminosäuren. Man kriegt das, glaube ich, über natürliche Ernährung hin, man muss aber sehr, sehr vielseitig essen. Ja. Also wird Hülsenfrüchte hier, dann Soja, dann mal Linsen, mal Bohnen und verschiedenste Bohnen. Und dann hat man in jeder irgendwie 1-2 essentielle Aminosäuren. Wenn man alle isst, kriegt man es irgendwie hin.
Du hast aber so viel zusätzliche aufgenommen, so viel Eiweiß aufgenommen, dass tatsächlich eben auch dem Katabolen-Wirkprinzip folgt, dass du natürlich extrem auch viele Stoffwechselabfallprodukte produzierst, die raus müssen.
Ja,
das
ist
eben der entscheidende Punkt. Und deswegen, ich wollte darauf einfach nochmal eingehen, weil es extrem wichtig ist. Viele glauben, dass die biologische Wertigkeit von Protein, das ist es. Das ist sozusagen der Begriff. Hühnereis 100% oder 100, das ist die Richtzahl 100, das ist wie beim glykämischen Index. Da hat man Traubenzucker genommen, hat gesagt, Traubenzucker hat 100, Punkt. So. Das heißt aber nicht, dass das Hühnerei den Aminosäuren überlegen ist. Im Gegenteil. Wenn ich das anabole Wirkprinzip haben will, und für mich ist das bei Proteinen das Einzige, was mich interessiert, dann sind die essentiellen Aminosäuren sehr deutlich im Vorteil. Mhm. Das muss man einfach
machen. Aber die kriegt man halt, wie gesagt, isoliert nur über die. Ja. Wo kommen die denn aus natürlichem Ursprung? Wie werden die hergestellt?
Ich kann jetzt definitiv nicht für alle im Markt befindlichen essentiellen Aminosäuren sprechen. Unsere sind, die wir in dem Produkt haben, sind komplett aus Pflanzen.
Das heißt, da wird eine Linse genommen und wird das extra hier zum Beispiel,
auch oder wie muss man sich das vorstellen? Das sind zig verschiedene.
Ja, ja, meine ich ja, ne? Aber dass man dieses Spektrum, dann hat man vielleicht, okay.
Ganz genau.
So wie man bei Erbsenproteinen ja aus der Erbse nur noch das Protein verarbeitet, zum Beispiel.
Ja.
Also es ist ja dann doch irgendwie ein Prozess, wo irgendwann mal natürliches Lebensmittel zumindest mal der Ursprung war. Aber dann, ja, was ich noch nicht verstehe, wenn man jetzt diese Grammzahl pro Kilogramm Körpergewicht nimmt, wenn ich dann so ein paar essentielle Aminosäuren nehme, bei euch ist so eine Portion 5 Gramm. 5 Gramm sind halt auch 5 Gramm Eiweiß am Ende des Tages in Form von Aminosäuren. Dann sind die doch mehr wert als vielleicht 50 Gramm Linsen, wo 25 Gramm Eiweiß drin sind. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also man kann das sogar mit einer Stickstoffbilanz ausrechnen. Ich habe mich da selber mal rangewagt. Ich bin dann irgendwann verzagt. Da reicht dann, manche Kenntnisse habe ich dann da auch nicht mehr. Da wollte ich mich auch nicht noch weiter schlau lesen und noch wieder mit Leuten reden, weil mir reicht das Wissen, was ich da an der Stelle dann schon gesammelt hatte. Ich kann immer nur jedem empfehlen, wer da mehr wissen möchte, einfach mal Netto-Stickstoff-Verwertung oder NNU-Proteine eingeben. Da wird das ganze Thema auf so vielen Seiten beleuchtet und eben diese biologische Wertigkeit, ich sage mal, relativiert, so möchte ich das vielleicht ausdrücken. Weil es ist ja richtig, dass es so einen Wert gibt, aber man muss einfach verstehen, dass das nicht damit auch jetzt Whey-Protein, also Molkenprotein, ist ja leicht über die 100 des Hühnereis. Damit ist Whey-Protein das beste Protein. Also wenn man wirklich dem anabolen Wirkprinzip nach das zu sich nimmt, sind die essentiellen Aminosäuren im Vorteil. Das heißt nicht, dass ich empfehlen würde, jetzt gar keine Proteine mehr essen und nur noch essentielle Aminosäuren. Im Gegenteil, wer es schafft, sich komplett über Vollwertkost komplett zu ernähren, 3 Daumen hoch. Ich habe nur 2, aber ich mache 3 Daumen hoch. Weil das ist immer das Beste, das ist ja nicht die Frage. Aber für bestimmte Einsatzzwecke unter bestimmten Trainingsphasen, zu harten Zeiten oder wenn ich jetzt, ich sage mal, tatsächlich nicht trainieren konnte, was auch immer, ist es extrem gut für den Erhalt der Muskulatur eben mindestens darauf zu achten oder während einer Diät genügend von den Proteinen oder Aminosäuren zu sich zu nehmen, um den Muskelabbau zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu stoppen.
Ja. Also ich habe für mich selber vielleicht auch das immer, da kann man ja auch immer nur sagen, wie handelt man das für sich selber ab? Ich habe das erst kennengelernt mit den Proteinen und bin wahrscheinlich in den letzten Jahren auch oft in Defizit reingelaufen als Veganer, ohne es zu wissen. Und schon gar nicht habe ich an essentielle Aminosäuren gedacht. Immerhin habe ich eure Tabletten schon gekannt und gehabt, aber da bin ich auch kein Freund von, die zum täglichen Business zu machen.
Definitiv.
Ja, also das ist dann so ein Ding, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich die mal 1-2 Tage hintereinander, dann mal wieder, vielleicht eine Woche nicht und so weiter, weil ich mich da auch nicht abhängig in Anführungsstrichen von machen will. Und dann ist, glaube ich, eine der besten Strategien ist ja tatsächlich zu sagen, okay, zumindest achte ich ein bisschen drauf, versuche möglichst immer vollwertiges Essen mit dazu zu nehmen. Das heißt, ich mache mir vielleicht mal eine Linsensuppe oder ich mache mir mal ein paar Bohnen oder was auch immer, Chili Sin Carne, was es nicht alles gibt. Und es darf vielleicht auch mal der Beyond Meat Burger sein, wo auch viele Eiweiße drin sind, wahrscheinlich die ungesündesten, die es gibt im pflanzlichen Bereich. Also Erbsenprotein meistens ist ja das der Füllstoff, mit dem jetzt die Bratwürstchen für uns Veganer gemacht werden.
Da trage ich zum Beispiel.
Ja, ja. Ist auch tatsächlich und dann gibt's halt auch Eiweißshakes, dann die habe ich auch bei mir im Schrank stehen. Da achte ich dann drauf, dass ich 2, 3 verschiedene Varianten habe und das möglichst nicht 80, dass es nur Erbseneiweiß ist. Dass man das guckt, dass da vielleicht ein bisschen Kürbiskern drin ist. Da gibt's auch eine schöne österreichische Firma, da habe ich jetzt sind einfach aus gerösteten Kürbiskernen so ein Pulverchen. Und so da und dann, das finde ich auch okay, weil ich krieg's auch nicht immer hin, ne, perfekt mir die Linsensuppe fertig zu machen und so weiter. Aber die Strategie muss sein, möglichst, das ist so mein Ansatz, möglichst vielseitig. So mache ich es auch bei den Kohlenhydraten, halt eben nicht nur die Haferflocken morgens, muss auch mal was anderes sein. Und
wäre auch problematisch, weil du willst dann nicht die essentiellen Aminosäuren, das sind ja 8 Stück, in ihrer Breite komplett abdecken. Wenn du nur einen, ich sag mal, immer nur Linsen essen würdest, würden, ich habe jetzt, nee, kriege ich nicht im Kopf zusammen, was Linsen.
Nee, ich weiß es auch nicht genau.
Aber da würden einige auf der Strecke bleiben. Also insofern, man sagt ja auch letztendlich, oder ich sage das auch immer, wenn man schon Eiweißshakes nimmt, dann zumindest die, die aus mindestens 3 Eiweißquellen sich zusammensetzen, um einfach eben eine gewisse
Und in meinem Fall sind es halt die vegane Variante und dann gucke ich halt wirklich. Und dann habe ich tatsächlich 2 verschiedene Pulver. Das eine hat die 3, 4 Stück drin, das andere hat 3, 4 andere drin. Und ich achte eigentlich auch immer auf Bioqualität dann.
Sehr gut.
Also es ist am Ende so, müsst ihr zumindest mal für euch gucken, ob das sein kann, dass ihr da vielleicht ein Defizit haben könntet, ob man da vielleicht mal drauf achten kann. Und das ist ja auch, ja, tatsächlich haben wir letztes Mal schon besprochen, wenn du an der Tanke stehst oder beim Bäcker stehst und die Augen zumachst, kriegst du immer nur einfach Zucker. Das ist übrigens so ein Running Gag hier, wenn wir Kuchen in der Küche stehen haben, sage ich, hat schon wieder einer einfach Zucker gekauft. Und dann wirklich zu sagen, naja, der Einfachzucker darf auch mal sein, aber trotzdem gucken, dass was nämlich im hinteren Regal steht oder vielleicht auch mal ein Euro teurer ist, da wo das Eiweiß mit drin ist, wird immer weniger, habe ich das Gefühl. Weil es eben auch teurer in der Herstellung und in den Rohstoffen ist.
Ne? Ja. Okay. Jetzt kommen wir zu deinem Kohlenhydrat- und Wasserpunkt.
Genau, das ist ja ein ganz
mein Punkt.
Genau, das war ein Punkt, der, glaube ich, auch, wo du ein Feedback bekommen hast.
Ja, noch nicht mal schriftlich, sondern einfach durch einen Athleten, der aufgrund des Podcasts oder auch vorher schon eine Schulung und dann vielleicht auch noch durch den Podcast geschärft, festgestellt hat, Mann, oh Mann, ich bin ja wirklich tatsächlich in einem Defizit gewesen, ich muss jetzt mehr auf.
Im Kohlenhydratdefizit,
Im Kohlenhydratdefizit. Ja. Und dann aber, und das kann natürlich ganz schnell passieren, das Pendel in die falsche Richtung, beziehungsweise in die richtige Richtung, aber viel zu weit hat ausschlagen lassen, nämlich viel zu konzentriert Kohlenhydrate angemischt hat. Also ich sage einfach mal 5 Flaschen, 0,75 Liter mit, ich glaube, es waren 4 oder 5 Löffel. Das sind also irgendwie 125 Gramm Kohlenhydrate.
Pro Flasche.
So, und sich dann gewundert hat, dass hinten raus tatsächlich der Durchfall kam. Und das ist aber im Grunde genommen ganz einfach zu erklären. Auch da wieder, wir sind wieder bei der Balance. Die Balance zwischen Wasser und Kohlenhydraten ist extrem wichtig. Jetzt denkt man, also finde ich jedenfalls erstmal, wenn man in dem Thema nicht tiefer mal sich reingearbeitet hat, glaubt man ja, naja, wenn ich weniger Wasser trinke, kann ich ja keinen Durchfall kriegen, weil für Durchfall brauche ich ja Wasser. Ja,
aber wir reden jetzt aber genau von andersrum. Wir sind ja eben bei dem Protein gewesen, wo es um die alltägliche Ernährung geht, nach dem Sport. Jetzt
geht's während des Sports.
Jetzt geht's ja wirklich darum, ich bin im Wettkampf oder in einem Radmarathon, was auch immer. Und da hatten wir ja letztes Mal ja auch drüber gesprochen, verschiedene Intensitäten, dann brauche ich halt vielleicht nur 30 Gramm, wenn ich weniger intensiv bin, 60 Gramm pro Stunde vielleicht, wenn ich intensiver bin, bis zu 80, 100, glaube ich, bei den Profis.
Ja.
Da kommen wir Hobbysportler gar nicht hin, dass wir so viel Kohlenhydrate vielleicht überhaupt aufnehmen, verbrauchen, verstoffwechseln können. Und da ging es ja damals darum, sich eine Strategie zurechtzulegen für ein Rennen und schon vorher im Training, wie viel Kohlenhydrate nehme ich zu, das zu testen und das, was auch wichtig ist, in welcher Form. Ne? Und da gibt es, glaube ich, zumindest gibt es da die überwiegende Mehrheit der Menschen nimmt einfach eine Trinkflasche mit Wasser und macht da ein Kohlenhydratpulver rein. Das wurde, glaube ich, auch dann, da gibt es ja auch ein Squeezy-Produkt, was wir da angesprochen hatten damals, was auch viele, viele benutzen und auch viele gut finden. Und die andere Strategie, wie ich sie zum Beispiel fahre, ich nehme lieber ein Gel und habe nur Wasser in der Trinkflasche. Das heißt, ich nehme das Gel hat, glaube ich, 38 Gramm, davon sind 20, glaube ich, Kohlenhydrate, wenn ich es richtig habe. Davon müsste ich theoretisch hochintensiv 3 nehmen. Meistens reichen mir 1, 2 Gels pro Stunde und trinke mein Wasser oben drauf, die 750 Milliliter pro Stunde vielleicht. Und genau da ist jetzt dieser Punkt, wo du sagst, okay, Trinkflasche gefüllt mit 125 Gramm, auf 750 Milliliter, das heißt, gehen wir mal beim normalen Wetter aus, 750 Milliliter Wasser sollte ich beim Sport pro Stunde trinken. Und schon auf einmal habe ich aber 125 Gramm Kohlenhydrate dabei, die ja schon weit über die 100 hinweg sind. Und dieses Ratio, dass man da jetzt nochmal wirklich sensibilisiert, okay, wie optimiere ich meine Strategie dahingehend, dass dieses Flüssigkeit und Kohlenhydrate irgendwie in der Waage stehen. Ja, und jetzt kannst du nochmal erzählen, warum es Durchfall gibt, wenn man das falsch macht.
Im Grunde genommen ist tatsächlich, ich sag mal, 0,5 bis 0,75 Liter pro Stunde Wasser. Und wie wir gesagt haben, zwischen 30 im Low-Intensity-Bereich bis zu 100 Gramm beim Profi Kohlenhydrate pro Stunde. Bei dem, wo ich es jetzt eben gehört habe, wo das Feedback kam, waren es tatsächlich dann 125 Gramm in der Flasche. Und da spielt es jetzt gar nicht die Rolle, ob der die Flasche in einer Stunde getrunken hat, weil es natürlich auch für den Magen ein Riesenproblem, dann 125 Gramm überhaupt durchzuschleusen, Magen-Darm-Trakt. Ja. Der wird vielleicht dann weniger genommen haben. Das Problem ist einfach das Verhältnis zwischen Wasser und Kohlenhydrate. Das Problem ist, was wir wissen müssen, ist, wir können dehydrieren. Es gibt zwei Ursachen der Dehydration. Die eine Ursache ist wirklich der Körperschweiß. Ich schwitze, es ist Sommer und ich trinke nicht. Führt irgendwann zur Dehydration.
Salz, ein großes Thema, was wir letztes Mal hatten.
Führt im Normalfall dann zu den Krämpfen, Kreislaufprobleme etc. Also es gibt leider auch immer wieder Fälle, auch Athleten, die verstorben sind, tatsächlich, die so weit dehydriert waren, dass tatsächlich da auch der Arzt nicht mehr helfen konnte. Also schlimm für mich immer, jedes Mal katastrophal, wenn ich das höre, und natürlich super traurig. Und der zweite Dehydrationsgrund, und das ist immer für die, die denken, naja, im Winter brauche ich eigentlich gar nichts trinken, ich schwitze ja nicht viel. Die haben dann gute Radsportklamotten, die auch gut durchlüften, trotzdem nicht kalt werden etc. Und da machen sie einen Riesenfehler, weil wir müssen einfach wissen, ich habe keine genaue Zahl, ich muss das unbedingt auch nochmal mehr recherchieren, aber wir müssen ungefähr rechnen, zwischen 4 bis 8 Gramm Kohlenhydrate entziehen unserem Körper 100 Milliliter Wasser. Das heißt, wenn ich nur Kohlenhydrate die ganze Zeit aufnehme, braucht mein Körper auch Körperwasser, um das zu verstoffwechseln.
Das heißt, bei 60 Gramm habe ich...
Gehen wir mal von 5 Gramm jetzt als Mittelwert pro 100 Milliliter. Wenn ich 50 Gramm aufnehme, habe ich 500 Milliliter.
Ja.
So, und das muss man einfach kapieren. Plus der Schweiß. Exakt. Das heißt, alleine schon der Wasserverlust durch die Aufnahme von Kohlenhydraten muss eben auch ausgeglichen werden. So, und wie kommt es jetzt? Weil man denkt ja, ich habe das eben schon gesagt, viele denken, naja, wenn ich nicht genügend trinke, warum kriege ich dann Durchfall? Das passt ja nicht, kann nicht sein. Das ist genau andersrum. Wenn die Konzentration der Kohlenhydrate im Verhältnis zum Wasser zu hoch ist, gelangt zu viel, ich sage jetzt mal Zucker, Kohlenhydrate, Zucker, in den Darm. Und was tut der Darm? Was tut der Zucker dann? Er zieht Wasser. Und das ist genau der Durchfall.
Okay.
Also insofern ist schon die Balance auch zwischen der Menge Wasser und Kohlenhydrate, jetzt unabhängig nochmal von der Zeitachse, auch schon wichtig.
Aber dann zieht er ja noch mehr Wasser, sonst würde es ja diesen Durchfall nicht entstehen. Das heißt, es werden dann vielleicht noch mehr, statt 100 Milliliter, 150 Milliliter und so weiter. Jetzt muss ich aber ja trotzdem nicht 1,5 Liter die Stunde trinken, sondern ich muss ja auch damit leben, dass ich ein bisschen leichter im Ziel ankomme, als ich losgefahren bin. Klar. Das heißt, ich kann ja nicht zu 100% meinen Wasserhaushalt die ganze Zeit auf dem Level halten, dass ich auch mein Gewicht halte, weil Schweißverlust, Verlust durch Verdauung und so weiter. Aber ich muss trotzdem sehen, dass ich genügend Flüssigkeit aufnehme, beziehungsweise nicht zu viel Kohlenhydrate nehme.
Also, wie gesagt, es geht in erster Linie um die Balance, dass die Menge des Wassers zu den Kohlenhydraten passt. Und da kann man einfach sagen, pro Stunde das runtergebrochen ist einfach, und das ist, finde ich, immer einfach die Hausmarke. An die sollte man sich herantesten, diese 30 bis 80 Gramm als Hobbysportler pro Stunde Kohlenhydrate und 0,5 bis 0,75 Liter Wasser.
Und dann ist man auf der sicheren Seite, mehr oder weniger. Exakt, ganz genau. Und das mit dem Trinken und Kohlenhydrate kennt man ja auch. Isst man abends eine Pizza, hat man den ganzen Abend Durst. Also ist wahrscheinlich auch Salz ein bisschen die Ursache mit dabei, aber es ist ja schon so.
Dem Körper wird Wasser entzogen. Ja, ja. Wie gesagt, wenn in dem Moment, wo die Konzentration zu hoch ist, gelangt zu viel von Kohlenhydraten, Zucker in den Darm, das zieht Wasser und schon habe ich Durchfall. Und das ist natürlich beim Sport genau das, was man gar nicht braucht.
Und wenn man dann Hitze noch dazu hat, bei 30 Grad plus, oder der Core-Sensor sagt, oh, mir ist aber viel zu warm.
Einen Liter probieren.
Also dann muss man mehr trinken und das Salz, darf man nicht vergessen.
Ne? Exakt, ja. Ganz genau. Da kommen wir, das leitet eigentlich auch, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, das leitet aber eigentlich ganz gut in das nächste Thema über.
Ja.
Weil ich habe noch so einen Themenbereich vergessen, wo ich merke, dass da eine Masse Halbwissen draußen ist und das leider manchmal auch zu Missverständnissen führt. Es geht eigentlich um die drei Begrifflichkeiten isotonisch, hypertonisch und hypotonisch. Und ich höre ganz häufig auch auf Wettkämpfen und wenn ich dann schaue, was wird da rausgegeben, das hat manchmal gar nichts mit isotonisch zu tun. Manchmal ist es hypotonisch, manchmal ist es hypertonisch, die Getränke an der Labestation, an der Verpflegungsstation. Ich gehe mal kurz auf die drei Begriffe ein. Im Grunde genommen super einfach zu erklären. Isotonisch heißt eigentlich nichts anderes, dass der osmotische Druck, den hatte ich das letzte Mal erklärt, genauso ist wie unser Blut. Hypotonisch, also ein Hypo, das O, heißt im Grunde genommen, der osmotische Druck im Getränk ist niedriger. Hypertonisch, der osmotische Druck ist höher.
Ein richtiger, da geht es jetzt um die Mineralstoffe, die da drin sind? Oder
um, das kann um das
pH-Werte,
wie der osmotische worum? Druck sich erhöht, ob das durch Kohlenhydrate, durch Mineralien, durch Eiweiße, Salze, was ich auch okay, immer passiert, ja. Das sei jetzt komplett dahingestellt. Das Problem ist ganz häufig, dass das hängt dann manchmal auch mit dem Sponsor der Veranstaltung zusammen, des Wettkampfs. Da werden manchmal ISO-Getränke rausgereicht, die aus meiner Sicht gerade durch das Mischungsverhältnis, weil dann der Veranstalter sagt, wir wollen das nicht so süß etc. Wenn man sich anguckt, was haben die für Kohlenhydrate drin, wie viel ist das Gramm pro Liter, das ist hypotonisch, das ist definitiv nicht isotonisch. Mhm. So und hypertonisch ist, ich habe zum Beispiel in meinen Trinkflaschen, habe meist hypertonische Getränke. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Kohlenhydratdichte. Ich weiß aber auch, ich habe dann meist eine zweite Flasche, wo nur Wasser drin ist, oder ich fülle halt an der Tankstelle nur Wasser auf. Also ich versuche das schon, das dann auszugleichen. So, warum ist das so wichtig zu wissen? Weil ich festgestellt habe, ich habe das gar nicht für möglich gehalten, aber tatsächlich passiert das draußen. Es gibt ja die Isotabs, ich nenne sie jetzt mal Isotabs. Die kleinen Brausetabletten, meistens Brausetabletten, die dann häufig einfach Elektrolyt-Tabs heißen, Isotabs, gibt 1000 Begrifflichkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass manche Athleten davon ausgehen, dass das tatsächlich reicht, sich mit diesen Elektrolyt-Tabs zu versorgen. Und dann ist alles gut. Ist es leider nicht.
Denen fehlen dann die Kohlenhydrate.
Denen fehlen die Kohlenhydrate, ja, ganz ja. Genau. Da ist tatsächlich in diesen Elektrolyt-Tabs sind Kleinstmengen. Es gibt auch Zero-Tabs, da kann man sich fast selbst vorstellen.
Finde ich ja gar nicht so eine doofe Idee, wenn man so wie ich unterwegs ist und sagt, ich nehme das Gel so, kann ich auch so ein Ding nur mit einer Flüssigkeit mit nur Mineralien haben. Ne?
Definitiv. Also ja. Ich finde das Produkt an sich, wobei ich da immer einen Hinweis gerne mitgebe, weil für mich ist das großes Unverständnis. Da sind Marken auf dem Markt, die einen Haufen Süßstoffe drin haben. Und ich finde, Süßstoffe haben in Produkte, vor allen Dingen während des Sports, gar nichts zu suchen. Und da ist es so, dass muss es unbedingt süß sein? Kann es nicht sein, dass es ohne Süßstoff auskommt? Weil das ist natürlich ein Problem. Diese kleinen Brausetabs sind nicht groß genug. Wenn man da jetzt mit Fructose, Dextrose, weiß ich was nicht, arbeiten würde, wird es wahrscheinlich nicht süß genug werden für das, was dann vielleicht der Hersteller erzielen will. Ich weiß noch, dass ich damals auch ganz am Anfang so, wir machen auch einen Brausetabs, lass mich mal kurz rechnen, was brauchen wir? Wir machen aber Kohlenhydrate rein und dann kam ich raus, das wird eher ein Omelett, das ist keine Brause, kein Brausetabs mehr. So, also insofern muss man sich davon komplett entfernen und wirklich sagen, okay, das ist tatsächlich auch ein Lieferant. Wenn ich jetzt Tabletten hinten dabei habe, ich tue die in meiner Trinkflasche, alles ist gut. Mit Sicherheit wahrscheinlich für das Natrium und Kalium, für die Versorgung mit Natrium und Kalium mag das sein.
Da haben wir ja auch gesagt, das ist das Einzige, was wir brauchen.
Ne? Exakt. Ja. Und da einfach nochmal selber drauf gucken, sich selber fragen. Ich empfehle da im Moment, wer da wirklich sehr, sehr gut unterwegs ist. Man muss gar nicht in die medizinischen Lancetten, in die Presse gehen, was ich auch immer ganz gerne tue. Aber die Welt vom Springer Verlag hat, glaube ich, alleine in den letzten 3-4 Monaten gefühlt ganz viele Studienergebnisse veröffentlicht über die Gefährlichkeit von Süßstoffen. Also da ist gerade Aspartam, selbst Sucralose, die als absolut unbedenklich schien, was jetzt bei uns auch dazu geführt hat, wir haben in einem Produkt, was nicht Performance ist, nicht während des Sports, ein sehr spezielles Diätprodukt aufgrund von fermentierten Vollkornweizen hatten wir Sucralose drin. Wir haben jetzt schon umgestellt, weil alleine diese eine Studie reicht für mich zu sagen, raus damit. Da gibt es ein Fragezeichen zumindest, da müssen wir drauf reagieren. Und zu vielen Süßstoffen, allen voran Acesulfam, Aspartam etc., gibt es immer mehr Studien, die ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, Vorsicht.
Das ist ja, wo ich immer sage, dann trink doch lieber die normale Cola, ne?
Ja.
Wenn du sie dir gönnen willst.
Exakt, ganz genau. Für mich ist,
Dann lieber den Einfachzucker.
Ich will da keine Marke nennen. Mich hat es, glaube ich, schon 2-3 Mal habe ich wirklich nur noch den Kopf geschüttelt. Da fällt mir dann auch gar nichts mehr. Es gibt draußen Energy Gels mit Süßstoffen. Es gibt ein Energy Gel mit 2 Süßstoffen drin.
Wo man doch sagen könnte, den Zucker während des Sports wäre doch okay
eigentlich. Ich würde gern erklärt bekommen, warum.
Hast du denn Süßstoffe rausgefunden, die okay sind, sowas wie Stevia oder sonst wie, auch jetzt, wenn wir mal über den Alltag gehen, oder würdest du sagen?
Wir haben jetzt bei uns, genau, du hast das Stichwort genannt, wir haben bei der sehr speziellen Diät.
Welches Produkt ist das?
Squeezy Athletic heißt das. Das ist wirklich sehr speziell, weil es halt kein Mischprodukt ist.
Das ist das mit diesem blauen Etikett, so ein
Pulverchen. Ja, demnächst komplett geändert, weil wir da auch in die Nachhaltigkeit gehen, also auch eine recycelbare Beutel und dann eine Umverpackung, der auch schon aus recycelten Karton besteht, etc. Und da haben wir zum Beispiel tatsächlich für die neue Rezeptur jetzt Sucralose entfernt und da ist Stevia drin.
Okay.
Stevia hat im Moment noch die beste, muss man wirklich sagen, die beste Studienlage. Mhm. Hoffe, bleibt auch so. Mhm. Muss man abwarten. Aber es gibt wirklich einfach mal bei welt.de Süßstoffe eingeben, einfach mal gucken, was haben die in den letzten Monaten alles veröffentlicht. Auch bei denen, das ist ja nicht nur die Süßstoffe, es gibt auch bei den Zuckeraustauschstoffen wie Malit und so weiter, gibt es genau das Gleiche. Da verdichtet sich auch, dass manche von den Zuckeraustauschstoffen überhaupt nicht gut sind. Und
jetzt ist ja Zucker selber auch nicht gut.
Das stimmt ja nicht, für uns Sportler teilweise notwendig.
Ja, das ist klar, ne? Aber so, wenn wir jetzt über den Alltag sprechen, da ist ja dann, dann ist es dann vielleicht am Ende doch egal, welches Ungesunde ich zu mir nehme oder.
Ich glaube, also erinnert mich jetzt gerade, da habe ich auch drauf geantwortet, es gab einen Kommentar unter der ersten Episode, wo jemand geschrieben hat, was ist mit dem Zucker, wie kriege ich es trotzdem süß, wo ich auch geschrieben habe, aus meiner Sicht ist tatsächlich, wenn man mal aufhört, süß zu essen, also wir erleben das auch bei diesem Diätprodukt, dass die Leute, wenn der Blutzucker mal konstant ist über eine längere Dauer, ist auch der Jeep auf Süßes weg. Viele Leute berichten dann sogar, oh, jetzt habe ich Bock auf was Herzhaftes. Die haben dann wirklich was Salziges, was Bekanntes, was Scharfes etc. Und dieses, ich glaube, man kann sich, ich habe das mal festgestellt, eine Zeit lang habe ich tatsächlich immer Cappuccino, dann ein bisschen Zucker drauf und eigentlich hat es mich genervt, immer diese Saccharose darauf zu schütten. Also eigentlich wirklich, wo man weiß, ist nicht gesund.
Ja,
ist einfach nicht gesund. Also habe ich dann irgendwann gesagt, Cappuccino ohne, habe festgestellt, Und dann habe ich angefangen, einfach nur einen Espresso zu trinken und ich glaube, am dritten Tag habe ich festgestellt, kann richtig lecker sein. So hat mir das nicht mehr gefehlt und heute ist es tatsächlich so, dass ich den Zucker oftmals da überhaupt nicht vermisse. Man muss es, das ist nicht von heute auf morgen, man muss sich ein bisschen drauf einstellen. Aber ich glaube, anstatt immer auf die Süßmittel zu schielen, und wie gesagt, manche sind im Moment auch jetzt sogar von der WHO schon reklamiert, da werden auch, denke ich, neue Verordnungen kommen. Vielleicht wird auch der ein oder andere verboten oder die Grenzwerte werden deutlich verringert. Da wird in der nächsten Zeit aufgrund der neuen Studienlage einiges passieren. Und bei Gels und Getränken, wo Süßstoffe verwendet werden, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich schüttle da nur den Kopf, weil ich verstehe es nicht. Also das erschließt sich meiner rationalen
Aufnahmefähigkeit. Nee, also das ist ja tatsächlich so, dass ich habe immer mal wieder zuckerfrei gelebt, aktuell. Also was heißt zuckerfrei? Na gut, ich habe es auch mal ganz zuckerfrei versucht und wenn man dann wieder angefangen hat, hat es nicht geschmeckt.
Yeah.
Und das ist so, glaube ich, man muss sich da von erstmal entfernt haben oder diesen Punkt dieses, es gibt ja auch, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Zucker macht ja auch irgendwie in irgendeiner Art süchtig. Da wegzukommen, jetzt aktuell bin ich wieder in so einer Phase, wo ich das Zucker vermeide, einfach Zucker, trotzdem ab und zu mal ein Stück Kuchen esse, das ist auch okay. Aber wenn zu süß ist, geht's auch nicht. Und wenn man erstmal weg ist, kann man auch mal wieder das Stück Kuchen essen, ohne dass man gleich wieder in diesen Habit und in diese Sucht reinfällt. Ja, aber man muss, es dauert eine relativ lange Zeit und dann ist das auch okay. Wo wir jetzt beim Zucker schon sind, haben wir ja noch den Punkt Fructose, den wir auch noch auf der Liste hier stehen haben. Da hattest du Ja, unterschiedliche Verstoffwechslung verschiedener Kohlenhydrate, insbesondere Fructose. Da ist jetzt nochmal die Frage, was ist der Unterschied bei der Verstoffwechslung zwischen Fructose und Zucker? Und da gibt's ja auch, glaube ich, ein Krankheitsbild, dass ich Fructoseintoleranz sein kann. Und es gibt aber auch diesen Trend, den ich momentan mitbekomme, durch ausländische Podcasts, dass ja Fructose auch zumindest jetzt nicht bei uns Sportlern, aber so in der Zivilbevölkerung einer der Krankmacher Nummer eins ist und für Diabetes und Fettleber und so weiter zuständig ist. Also bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, na ja, ein Orangensaft frisch gepresst ist auch nicht viel besser als die gezuckerte Cola.
Also der Punkt ist, bleiben wir vielleicht, schlüsseln wir das mal sehr einfach auf und auch möglichst nicht wissenschaftlich oder schwierig. Für den Sportler ist es so, da muss man unterscheiden zwischen den Athletinnen und Athleten, die das vertragen und denen, die das nicht vertragen. Die Fructose nicht vertragen, brauchen im Grunde genommen es gar nicht probieren, weil es funktioniert nicht.
Wie kriege ich das denn raus, dass ich Fructose nicht vertrage?
Eigentlich, na klar, man kann es im Grunde genommen medizinisch überprüfen lassen über einen Arzt. Ja, ja. Gibt es Tests zur Fructoseintoleranz?
Aber so ein Anfangsverdacht.
Ich hab's tatsächlich bei mir so gemacht, dass wenn Athleten, also nicht nur mit denen ich fahre, sondern auch jetzt im Umfeld, die sich an mich wenden, wo E-Mails kommen etc., ist fast immer das Erste, was die Leute von mir zu hören kriegen, wenn sie sagen, sie haben ständig Magen-Darm-Probleme, sie haben Blähungen, sie haben Bauchdrücken etc. etc., sage ich als allererstes bitte, weil das ist das Einfachste, einfach bei der nächsten Trainingseinheit, beim nächsten Wettkampf mal Produkte ohne Fructose nehmen. Da ist die Rate derer, die danach sagen, Problem gelöst, extrem hoch.
Krass.
Das ist, ich glaube, diese Fructoseunverträglichkeit ist viel, viel weiter verbreitet. Jetzt wichtig, die Fructoseunverträglichkeit während der Belastung. Das sind oftmals Menschen, die das während des Tages nicht merken. Es gibt ja
also
auch
den
die
Apfel
Menschen,
können sie essen, nur. Genau.
Und unter der Belastung, wo unser
Banane
unser
ist ja
Magen,
auch so das typische Gel, ja. Statt ein Gel lieber eine Banane.
Genau. Also ich sage immer generell, alle, die Magen-Darm-Probleme, lasst mal Fructose weg. Nicht ohne Grund haben wir ja bei Basic Formula, unserem Getränk und unserem Gel, Fructose auch weggelassen. Um einfach eine ganz einfache Lösung jetzt
ja,
zu haben.
Ja, ihr habt ja auch Gels mit Fructose und ohne Fructose.
Ganz genau, ja. um eine Lösung zu haben. Da ist, bisher war es aber immer so, dass die Gels ohne Fructose immer Koffein hatten. Und jetzt haben wir eben auch die Lösung, dass es ein Gel gibt ohne Koffein, ohne Fructose. Weil der Bereich wächst aus meiner Sicht. So, und insofern, wenn ich es nicht vertrage, kann ich es nicht nehmen. Für alle anderen ist der, und deswegen wird das eben auch viel verwendet, ist im Grunde genommen, und das will ich jetzt gar nicht zu wissenschaftlich ausdrücken, Fructose hat nochmal einen anderen Weg in unser System als die Glucose. Und deswegen sagt eigentlich die Theorie, und manche Studien sollen das auch belegen, dadurch, dass es zwei verschiedene Wege sind, kann ich insgesamt mehr in den Organismus schleusen. So, okay. Dann muss es auch, und da gibt es, gewisse Marken, die dann ganz stark prognostizieren, das Verhältnis 2:1 etc. Da kann ich nur sagen, aber das war Teil der ersten Episode, das mag alles schön und gut sein für eine gewisse Anzahl an Athleten. Ich kenne viele, wo das Verhältnis komplett anders sein muss. Hm. Also dafür sind wir viel zu unterschiedlich. Aber die Theorie ist im Grunde genommen, wie gesagt, die Glucose wird anders aufgenommen als die Fructose. Und deswegen sagt man, okay, wenn ich
zwei verschiedene mehr Kohlenhydrate pro Stunde
kriege ich vielleicht
rein.
Mehr Kohlenhydrate pro Stunde rein. So, das ist die theoretische Sichtweise der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich sage immer noch die Dunkelziffer von Athletinnen und Athleten, die das gar nicht vertragen unter Belastung. Manche auch, das ist ja jetzt für mich in den letzten 2-3 Jahren rausgekommen, am Anfang 1-3 Stunden vielleicht noch und dann hinten raus gibt es Probleme. Mhm. So, und ich habe mit einem Athlet den Test gemacht, der hat dann tatsächlich am Anfang normal Gel genommen und hinten raus Gels ohne Fructose und Getränke ohne Fructose und der war stressfrei. Das heißt, da zeigt sich auch, dass diese Fructoseunverträglichkeit erst mit der Belastungsdauer größer wird.
Aber dann könnte das jetzt so aus Laiensicht ja bedeuten, für mich käme ja der Verdacht auf, dass diese Fructoseverstoffwechslung doch was Komplizierteres ist als gegenüber dem normalen Zucker, wo man sagt, okay, das ist jetzt so kompliziert, wenn der Körper dann komplett müde ist, dann kann er es nicht mehr, in Anführungsstrichen.
Ja, Theorie, also wie gesagt, da stecke ich dann auch, das wäre jetzt tatsächlich für Gastroenterologen,
die
dann gleichzeitig noch
besser,
Sportwissenschaftler sind etc., da geht es tief in die Materie rein, da reicht es dann bei mir auch irgendwann absolut nicht mehr. Ja, ja. So, und das ist die Seite des Sports und dann gibt es tatsächlich und ohne Wenn und Aber heute in pathologisch gesehen natürlich ein Riesenkummer, dass einfach die Anzahl an Menschen, die inzwischen eine Fettleber haben, ohne Alkoholmissbrauch zu betreiben, sehr, sehr groß geworden ist, bis hin dann am Ende tatsächlich zur Leberzirrhose und so weiter. Und da weiß man einfach, dass das große Problem eben die Fructose und viel zu viel Fructose in unserer heutigen Nahrung enthalten ist.
Das ja, vor allem dem, in den Flüssigkeiten, glaube ich.
Ganz genau, auch, ne? Das hängt mit der Verstoffwechselung der Fructose in der Leber eben auch zusammen. Und insofern, da gibt es schon Warnhinweise. Manche Länder sind da auch deutlich, deutlich offensiver unterwegs, als wir es in Deutschland sind, dass eben, ich sag mal, der Fructoseanteil wieder deutlich reduziert werden muss in der alltäglichen Nahrung. Also es gibt wirklich tatsächlich Jugendliche, habe ich gelesen, die schon fast zur Leber, Fettleber neigen.
Ja, Kinder. Dann, genau. Also in Amerika also ist es ganz Kinder und ich kriege das auch in Deutschland mit. Meine Frau ist in dem Bereich tätig. Also ja. Das ist schon ja. Ein Riesenproblem und zwar Süßigkeiten sind eine Sache. Die werden aber, das ist ja nicht so schlimm wie ein Zucker- oder fruktosehaltiges Getränk, was halt durchrauscht. Und den Vorteil, den du vorhin genannt hast für uns Sportler, dass die Fructose schnell über die Leber und ins Blut reingeht und wir kriegen sofort Energie. Den Nachteil hat es natürlich bei einer nicht aktiven Person. Du trinkst so einen schönen halben Liter Multivitaminsaft aus dem Biomarkt und denkst, du tust dir was Gutes und das Ding rauscht durch die Leber und die Leber weiß gar nicht, wohin damit und so weiter. Und das ist wohl, ich kann es nicht genau erklären, aber das ist wohl dieses Riesenproblem. Ja. In dem Podcast, die ich so gehört habe in amerikanischen, ist halt die Grundregel, und die finde ich eigentlich hochinteressant und auch einfach für jeden verständlich: Fructose darf nicht ohne Fasern aufgenommen werden. Das heißt, wenn ich einen Apfel esse, habe ich immer die Fasern des Apfels, die ich auch esse. Trinke ich einen Apfelsaft, habe ich 3, 4, 5 Äpfel in einem Glas und mir fehlen die Fasern. Und in dem Augenblick, die Fasern schützen wohl auch ein bisschen davor, dass das sofort durch die Leber rauscht und sofort Schaden verursacht. Kann ich nicht genau erklären, wie, aber ich finde diese Grundregel nicht doof, weil die hört sich für mich auch schlüssig an, weil Obst ist ja per se nicht ungesund, ist auch sicherlich was immer mal auf dem Tisch landen sollte. Aber eben nicht in flüssiger Form. Und das ist hochinteressant zu sagen, na gut, wenn ich das wende ich übrigens auch beim Einfachzucker an. Keine Brause mehr. Aber wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen, gerade einen Obstkuchen, habe ich ein bisschen Fasern dabei, habe ich ein bisschen Kohlenhydrate dabei und der Zucker ist nicht isoliert in Form von flüssiger Form bei mir im Körper gelandet. Das finde ich ganz interessant. Mal unabhängig vom Sport.
Muss ich ganz offen sagen, weiße Lücke in meinem Wissen, finde ich hochspannend. Muss ich mich trinken?
Ja, ich weiß nicht, das sind so Leute, die bei Harvard irgendwie mit Ernährung und Sport, also hauptsächlich Ernährung, da geht es natürlich um Zivilisationskrankheiten, Diabetes 2, ja. Was ja auf dem Vormarsch ist, insbesondere Amerika noch schlimmer als bei uns, aber wir sind da auch nicht weit weg von. Ja. Und da wird das halt gesagt und deswegen dieser frisch gepresste Orangensaft, da macht man auch keinen Fehler, wenn man sich das mal am Wochenende morgens gönnt, aber sich jeden Morgen 5 gepresste Orangen reinziehen, ist halt wohl extrem schädlich und ist so das neue Gift, ne, diese Fructose in flüssiger Form zu sich zu nehmen. Und das,
also ganz, da bin ich wirklich tatsächlich, habe ich so viel nicht verfolgt, aber werde ich machen, interessiert mich nämlich
hochinteressant riesig. Also es kam aus verschiedensten Ecken auf mich zu und dann ist das schon
was spannend ist bei der Fructose ist definitiv, dass es nachgewiesen ist, dass die Fructose eben auch für unsere viszeralen Fette verantwortlich ist.
Ja, ja.
Und die viszeralen Fette, das ist leider ein endokrines System. Das heißt, das beschießt sich noch selber, sag ich jetzt mal profan ausgedrückt. Viszerale Fette, auch so sollte ich vielleicht kurz erklären, sind die Fette um die Bauchorgane. Also es gibt sozusagen Fettmasse. Also wenn man eine richtig professionelle Körperanalyse macht, wird normalerweise nicht nur das Körperfett ausgegeben, sondern auch die viszeralen Fette. Man weiß heute, dass diese viszeralen Fette auch bei einem sehr hohen Anteil tatsächlich das Risiko, dann, ich sage mal, Herz-Koronar-Krankheiten, Bluthochdruck etc., das zu entwickeln, ist deutlich erhöht. Also auch da ist natürlich die Fructose mit zum Teil auch eine Ursache dafür, gar keine Frage.
Ja,
also
der Zusammenhang
ist auch schon mit der Fructose schon länger bekannt.
Ja, ja.
Und diese viszeralen Fette, man kennt das vielleicht, ich sage immer so, es gibt so Menschen, die sieht man, die haben dünne Beine, keinen Arsch in der Hose, dünne Arme etc. Und dann aber so ein Bauch, wo man sagt, wo kommt der her, was ist, wie geht das?
Ja, so, ja,
das
ja.
ist tatsächlich viszerales Fett.
Das ist ja auch, da gibt's auch, habe ich auch über die amerikanischen Podcasts mitbekommen, dieses neue Modewort Skinny Fett.
Ja.
Das sind Leute, die eigentlich schlank sind.
Ja.
haben kein Fett an den Armen, kein Dings, aber nicht sichtbar um die Organe rum und so weiter. Gibt's ein schönes Video von einem deutschen YouTuber, Dr. Weigel. Den habe ich auch schon mal überlegt, den mal anzuschreiben. Der macht ganz witzige Videos, ist ein Arzt, der irgendwie sämtliche Studien, der blendet dann auch die Studien ein und so weiter. Spannend. Der hat ein schönes Video zum Thema viszerales Bauchfett gemacht. Da kommt dann auch, wie verhindere ich das? Da kommen auch die Makronährstoffe, Proteine wieder zum Tragen, wo man sagt, nimm nicht so viel Zucker und so weiter. Zucker ist natürlich immer Alkohol, der ist natürlich auch extrem gegen Alkohol. Der hat auch ein Video zum Thema Fructose gemacht, in deutschsprachig. Ich versuche mal die Links rauszufinden, dass ich das hier mal mit reinposte unten in die Shownotes, weil den finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, klingt sehr spannend. Ja.
Und der hat deswegen, also da das viszerale Bauchfett ist, wie gesagt, guckt euch das Video dazu mal an, weil das auch vieles erklärt und auch viele Dinge ja beleuchtet, gerade bei Menschen, die dann unzufrieden mit ihrem Gewicht sind. Es gibt ja auch genug Leute, die vielleicht zu viel wiegen, aber die zufrieden sind mit ihrem Gewicht. Solange die das viszerale Fett nicht haben, ist auch gar nicht schlimm. Also das sagt er dann, glaube ich, auch in dem Video, wo man sagt, man muss jetzt nicht der Athlet und superschlank und Sixpack und sonst wie haben. Und man darf auch ein bisschen Fett an den Beinen haben, wenn das dann halt so ein bisschen dazugehört. Und jeder Mensch ist anders. Aber auf das viszerale Fett geht halt so ein bisschen an. Das ist vielleicht ein ganz spannendes Ding, könnt ihr euch mal angucken.
Ich sage mal dazu, jeder muss sich in seinem Körper wohlfühlen. Und ob derjenige dick oder dünn oder wie er auch immer ist. Aber es gibt dann immer gewisse Parameter und da gehört das viszerale Fett dazu, wo es ungesund wird. Wo man einfach wissen muss, dass man automatisch in eine andere Risikogruppe gehört.
Genau.
Und das ist eine Geschichte, da sollte man, wenn man lange leben möchte, gesund und vital leben möchte, so vielleicht ausgedrückt, dann sollte man tatsächlich was dagegen tun.
Ja.
Unabhängig von allen anderen.
Also, genau.
Das sehe ich auch so, ja.
Also hochinteressant. So, Medikamente hatten wir. Zero Tabs habe ich hier noch stehen.
Haben wir.
Das war.
Das ist das mit dem Elektrolyten, das
genau.
Im Grunde genommen klar ist, da geht es nicht um Energie.
Dann haben wir die Sendung jetzt, Süßstoffe hatten wir. Das Einzige, und das war eine Frage, die ich hier nämlich noch mit eingebracht habe, weil das irgendwie mir auch über den Weg gelaufen ist und das für Sportler vielleicht auch interessant ist, Doping ungewollt durch Nahrungsergänzungsmittel. Und du bist ja nun auch Hersteller von Produkten, die ich während des Rennens benutze. Und es gibt genügend Fälle, wo Leute positiv getestet waren, weil sie irgendein falsches Nahrungsergänzungsmittel genommen haben, wo es auch nachweislich dann nicht nur eine Ausrede war. Was muss ich da beachten als Sportler, dass ich da nicht in so eine Falle reintappe?
Ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal einmal schauen, dass man nochmal kurz definiert, was sind Nahrungsergänzungsmittel. Weil wir, und das ist mir immer extrem wichtig, muss ich jetzt auf unsere Eigenmarke kurz eingehen, unsere Getränke, Gels, Fruchtgummi, Riegel etc., das ist alles Produkte des alltäglichen Verzehrs.
Das sind ja, das stimmt, das hattest du letztes Mal schon gesagt.
Ne? Ganz genau.
Aber auch die müssen natürlich, ja, oder wird das zum Nahrungsergänzungsmittel, sobald ich was?
Nee, das ist im Grunde genommen geht es ja, wann ist etwas ein Nahrungsergänzungsmittel? Das ist ein bisschen breiter gestreut. Also wenn ich jetzt in unser Gel auf mal bestimmte einzelne Aminosäuren packe, dann kann das sehr schnell zum Nahrungsergänzungsmittel werden, weil die Lebensmittelverordnung das gar nicht vorsieht. Und dann bin ich im Nebenbereich.
Eure Aminotabletten, sind das Nahrungsergänzungsmittel?
Das sind Nahrungsergänzungsmittel.
Okay,
verstanden. Wir haben eigentlich nur die Salt Tabs und die Aminos sind bei uns Nahrungsergänzungsmittel.
Verstanden.
Okay. Der Rest ist vergleichbar mit einem Müsli, einem Brot, keine Ahnung, mit irgendwas, was ganz normal bei Rewe, Penny, Edeka und Co. gekauft werden
kann. Ja, das ist ja so wie der Energieriegel, den wir hier als Sponsor heute haben. Das ist kein Nahrungsergänzungsmittel, das ist einfach ein Nahrungsmittel. Genau.
So, da ist es so, klar, da kann man auch nochmal drauf gucken, dass man vielleicht nicht irgendwelche Produkte kauft, die aus irgendwelchen Drittländern kommen, wo man den Hersteller nicht kennt und so weiter und so fort. Aber das habe ich beim Müsli, wenn ich irgendein Müsli, ein Billigmüsli kaufe, wo ich irgendwie noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal ein Hersteller draufsteht, muss ich ja auch kritisch sein und muss sagen, so, und da sind, glaube ich, viele Marken bewusst oder auch qualitätsbewusst. Da ist das Risiko aus meiner Sicht so gut wie nicht vorhanden. So, bei Nahrungsergänzungsmitteln, warum gibt es diese Klassifizierung? Weil das eben Nahrungsergänzungen sind, die auch in ihrer Zusammensetzung erstmal so nicht mehr gewöhnlich sind. Wo bestimmte einzelne Inhaltsstoffe sehr hoch sind, bestimmte, ich sage mal, Stoffe so gar nicht in normalen Lebensmitteln vorkommen. Es gibt ja diese ganzen Nebens, wenn ich mir überlege, wie viele kleine Pillen es gibt, Glutathion und weiß ich was nicht. Es gibt ja, ich weiß nicht, tausende wahrscheinlich. Und jedes Jahr werden neue entdeckt.
Das Thema haben wir ja auch bewusst in zwei Sendungen jetzt ausgeklammert, weil es eigentlich ein Thema für eine dritte Sendung wäre, aber auch wahrscheinlich mit jemandem, der sich da richtig auskennt. Ne?
Da bin ich, glaube ich, auch der Falsche, weil ich da nicht der große Fan von bin. Also da bin ich tatsächlich, da wird jetzt, wahrscheinlich hört sich der Andreas das an, Andreas Butz, mit dem sind wir jetzt auch in einer Kooperation, Deutschlands größter Lauftrainer, Lauftrainerausbilder. Ja. Der ist kompletter Vollwertler, also ernährt sich auch nur vollwertig. Dem hatte ich auch die Diskussion und da stimme ich ihm komplett zu, dass wir das meiste wirklich aufnehmen können, indem wir wirklich gesund einkaufen, vollwertig einkaufen und vollwertig was zu uns nehmen, dass es immer mal Defizite geben kann und dass es dann immer mal Momente geben kann, wo ich tatsächlich irgendwas noch supplementiere, um mich aus diesem Defizit rauszuholen. Ja. Das würde ich sagen. Aber jetzt permanent irgendwelche Pillen schlucken, puh. So, und jetzt kommen wir aber zu der Frage zurück. Da ist es tatsächlich so. Da sollte man sehr genau schauen, wo wird's hergestellt? Ist das ein namhafter Hersteller? Macht der eine Qualitätskontrolle? Man kann auch so weit gehen. Ist das chargenweit geprüft? Auf Dopingsubstanzen. Auch da gibt es klare, deutliche Unterscheidungen.
Da gibt es doch diese Kölner Liste und solche Sachen.
Ja, da kriege ich jetzt wahrscheinlich dann hinterher böse Mails, aber ich muss das mal ganz ausdrücklich sagen. Die Kölner Liste ist für mich, das ist ein guter Versuch, aber auch nicht mehr. Weil da ist es so, wenn ich jetzt dort ein Gel hinschicke, dann von einer Charge, dann kriege ich den Stempel und alles ist gut. Jetzt muss ich dazu sagen, Gel von uns würde ich nie hinschicken, das ist nämlich ein Lebensmittel. Das ist Quatsch, das dahin zu schicken. Dann müsste ich auch jedes Müsli etc. testen lassen. So, aber da wird eine Charge kontrolliert und dann kriege ich meinen Stempel. So habe ich es zumindest irgendwie, so war es früher oder ich denke, so wird es auch immer noch sein. Wenn man wirklich das komplett 100% sein sichert, muss eigentlich jede einzelne Produktionscharge überprüft werden. Das heißt, ein Hersteller, der 5-mal im Jahr produziert, 5 Produktionsläufe hat, muss 5-mal immer ein Produkt aus der Charge rausnehmen und das machen lassen. Dann ist man safe. So, das machen manche Hersteller. Das kostet natürlich richtig Geld. Das darf man nicht vergessen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Firma in England, die das macht und so weiter und so fort. Dann ist man safe. Ich sage jetzt ganz offen, ich habe mich damit nie wirklich befasst, weil A, unsere Produkte das nicht brauchen.
Maltodextrin ist Maltodextrin und Zucker ist Zucker und Salz ist Salz. Ne?
Und wir lassen herstellen in Firmen, wo so eine Substanzen, die jetzt mal auf eine Dopingliste gehören, auch gar nicht irgendwie durchs Tor kommen. Also
das kommt ja auf die Produktionsstraße
drauf. Es gibt ja auch noch die Verunreinigungsgeschichte, wobei ich da immer sagen muss, das ist auch viel Geschichte, weil wenn man sich mal überlegen muss, damit nachher etwas nachweisbar sein muss und wenn jetzt noch irgendwo in irgendeiner Produktionsstraße ein kleiner Krümel hängt, wenn es ein sauberer Produzent ist, sauber jetzt für mich in dem Sinne, ist der wirklich sehr sauber, auch die Reinigung nach einem Produktionslauf etc., können das nie große Mengen sein. Ich glaube nicht, dass das jemals nachweisbar wäre, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich denke, dass
das
man
da… Das ist so wie mit Kannspuren von Ei und so, ne?
Exakt, ganz genau. Genau das. Und da sage ich, ich habe das nie gebraucht, weil ich würde jetzt auch keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, wo ich den Hersteller gar nicht einordnen kann, irgendwo, ich sag jetzt mal, aus dem Ostblock kommend oder so, da bin ich höchst kritisch, also das gibt's nicht. Und ich bin ohnehin, wie ich es auch, glaube ich, in der letzten Episode gesagt hatte, ich supplementiere extrem wenig, das auch nur zu bestimmten Zeitpunkten. Und da, wo ich was supplementiere, da habe ich tatsächlich dann aber auch sehr qualifizierte, sehr bekannte Unternehmen gewählt.
Ja, das mache ich auch. Es gibt ja so, als Veganer gibt es ja tatsächlich bestimmte Dinge, die man muss irgendwie und dann guckt man da auch, wen man sich da aussucht und nicht.
Kritisch wird es für mich auch immer, also wir kriegen ja auch immer öfters mal Anfragen von Firmen, ob wir die nicht vertreiben wollen und so weiter. Es passiert auch immer mal wieder, dass eine Dose bei mir auf dem Tisch landet und ich gucke mir das dann an und ich glaube von mir schon, dass ich viele Inhaltsstoffe kenne, aber wenn ich dann die Zutatenliste, die Inhaltsstoffe lese und von 20 drei Begriffe noch nie gehört habe, dann und erstmal googeln muss, dann sage ich schon, würde ich das jetzt irgendwie nehmen? Gibt es überhaupt eine Studie zu? Was ist da eigentlich der Hintergrund? Gibt es Studien zu der Wechselwirkung der einzelnen Komponenten zueinander etc.? Also das sind so alles Geschichten. Es ist, glaube ich, es wird viel Geld gemacht damit, dass immer noch geglaubt wird, es gibt die Pille. die schlucke ich und dann fahre ich so schnell wie Mathieu van der Poel Rad. Oder ich gebe die Pille und dann habe ich einen Körper mit 7% Körperfettanteil. Das gibt's nicht. Ich finde es auch gerade spannend, weil ja diese Spritze gerade auch groß diskutiert wird, eine Abnehmensspritze.
Ach stimmt, das ist aber jetzt für den Otto-Normalverbraucher gedacht.
Ganz genau, aber ich habe auch schon Athleten gehört, die darüber nachdenken, ob das nicht was wäre, um nochmal das Leistungsgewicht zu erhöhen. Ich fand es nur spannend, ist glaube ich jetzt eine Woche oder zwei her, auch die Welt wieder, die Welt.de. Es gibt zumindest jetzt, startet das, es muss da wohl einen Haufen Fälle geben, dass Probanden, das wird denke ich in erster Linie wohl in Amerika sein, weil die da länger auf dem Markt ist, an Depressionen erkrankt sind. Also Welt.de hatte da nur einen kleinen Artikel darüber, kann diese Spritze zur Depression führen, Fragezeichen.
Ja, das große Problem ist aber ja auch immer bei diesen Sachen, was ich immer kritisch sehe, ist, also ich kann ja selber entscheiden, gehe ich diesen Weg, dass ich noch dünner, noch mehr Leistungsgewicht und so weiter gehen möchte, dann ist das viel Disziplin, viel Wissen und so weiter, damit ich keine Fehler mache und damit ich eben nicht das Red-S-Syndrom kriege und so weiter. Das muss ich ja alles wissen. Ich muss so einen Podcast mir hier 2,5 Stunden im schlimmsten Fall anhören und vielleicht noch mehr wissen.
Wo sind wir jetzt?
Ich glaube bei 2,20, 2,10, 15.
Ach du Christi, oh nee.
Also wir müssen noch 25 vollkriegen, um den Rekord zu brechen.
Nee. Ich bin ja reingekommen, ich sag das ganz ehrlich und habe zu Ingo gesagt, 45 Minuten, komm, lass uns das kurz halten.
Ich fall jetzt nicht aus. Ey. Naja, jedenfalls ist das, finde ich ja immer relativ kritisch. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann das ist tatsächlich was, wo ich immer kritisch bin und sage, ja, dann nimm doch aber auch nicht so eine irgendwelche Medikamente und solche Spritzen sonst wie, sondern nimm den Körper so, wie du ihn hast und leb damit und freu dich darüber. Das Radfahren macht auch nicht mehr Spaß, ob du schneller oder langsamer bist. Du bist in der Natur, du machst Strecke, hast ein schönes Erlebnis, egal wie schnell du unterwegs bist. Und diese Einsicht zu haben, zu sagen, naja, entweder ich kümmere mich drum, abzunehmen, oder ich lebe damit. Da gibt's auch so hier die Vera Birkenbill, die gehirnforschungsmäßig ja unterwegs ist. Die hat da auch mal so einen kleinen Vortrag drüber gehalten. Die hat gesagt, naja, ich bin so, wie ich bin, dann lebe ich damit auch. Und dann hat zwar mal ein Arzt zu mir gesagt, wenn sie das Knie heile haben wollen, müssen sie ein bisschen abnehmen. Und dann hat sie was getan. Ansonsten hat sie ganz klar ihrem Gehirn gesagt oder ihrem Bewusstsein gesagt, ich möchte das so. Ich möchte jeden Abend eine Tafel Schokolade essen. Und dann ist es auch okay. Und wenn man dann sagt, das ist zwar doof, dass man dann vielleicht irgendwie das Risiko hat, irgendwann mal krank zu werden oder sonst wie, und dann kann man immer noch was tun, aber sich einfach so eine Spritze setzen, ist auch irgendwie doof.
Also ich glaube, dass du...
Dass das nicht funktionieren kann, muss doch eigentlich klar sein.
Ja, aber ich glaube, dass du... Ich will gar nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Ich glaube, was du mal ganz kurz machen solltest, ich nenne das immer die Adlerperspektive. Geh mal kurz in die Adlerperspektive, verlasse deinen Standpunkt, dein Leben, deine Ausrichtung, weil du definierst dich über ganz viel. Du definierst dich mit Sicherheit hier über die tolle Firma, die du aufgebaut hast, über die Erfolge, übers Radfahren, über etc. etc. Du hast ganz viele Grundmuster,
Familie,
wo du
was auch Familie immer man hat,
und
ne?
so weiter. Ja. So. Und es gibt aber auch Menschen, die definieren sich vielleicht tatsächlich zu 90-80% über ihren Sport, über ihre Erfolge. Die haben ein wahnsinniges Ziel, die haben einen Druck, die sehen das anders, die suchen die Pille. Also ich glaube, dass man
fehlt
da so ein bisschen das psychologische Moment. Also wie bin ich eigentlich drauf? Wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist das oder wie viel nimmt das von meinem Leben ein? Und wie weit definiere ich mich darüber? Und das kann ein Riesentreiber sein. Warum? Ich meine, wie kommt es zu Essstörungen?
Naja, und wie kommt es zu dieser Epidemie vor 20 Jahren?
Ganz genau. Und das sind alles so Geschichten, wo man sagen muss, ich kann es mir für mich nicht vorstellen, ich kann es trotzdem verstehen, wie es dazu kommt.
Ja, das habe ich aber auch schon immer gesagt. Okay. Was wäre, wenn ich damals junger Bub gewesen wäre und hätte die Chance, bei der Tour de France vorne mitzufahren, weiß ich, ob ich nicht auch die Spritze genommen hätte? Jetzt sage ich nein, natürlich nicht. Ich bin ja schlau im Kopf und ist ja mir viel zu gefährlich und sonst wie, aber die sind ja alle 18 bis 25, da habe ich auch gesundheitlich andere schädliche Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde.
Das wollen wir hier gar nicht wissen. Auch das werde ich nicht wiedergeben, was ich da so alles
gemacht
habe.
Ich bin ja ganz vorsichtig vor dieser Du-Du-Du-Geschichte und eins ist aber mir immer ganz klar, um auf diese Spritze zurückzukommen, Die einfache Lösung über Medikamente hat es noch nie gegeben, um die Probleme deines Lebens zu lösen. Das Antidepressiva löst das nicht, dass es dir danach unbedingt besser geht. Das ist symptomatisch vielleicht schon. Genauso wie eine Abnehmspritze eigentlich nicht dich nicht gesünder macht, selbst wenn du die paar Kilos loswirst.
Ja.
Da bin ich mir relativ sicher.
Auf jeden Fall sind da, glaube ich, große Risiken mit verbunden. Ja. Das wird man abwarten müssen.
Das, was jetzt momentan das große Ding bei der Tour de France war, war ja dieser Sauerkirschsaft. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es bei mir tatsächlich auf einen Bookmark gelegt, in meinem Browser, über einen Artikel darüber. Ich gebe es zu, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das zu lesen. Ich will es aber lesen, unbedingt.
Ich habe es selber gesehen, wie der Vingegaard so eine Flasche mit rotem Zeug getrunken hat.
Ja.
Und dann habe ich es im Podcast gehört, in dem amerikanischen mit Johann Brunel. Wie hieß denn das?
Lass mich
Tat, wie heißt das?
Geht es um die Antioxidantien?
Weiß ich nicht genau. Also studienmäßig habe ich nichts rausgefunden. Okay. Er hat irgendwas, Tat-Juice oder was auch immer. Und ich musste das erstmal googeln, was ist denn damit jetzt gemeint. Ne?
Okay.
Und dann habe ich irgendwie Sauerkirsche rausgefunden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Sauerkirschsaft reicht, ob ich jetzt einfach in Supermarkt gehen kann, mir Sauerkirschen reinziehe, um dann meine Regeneration, also es geht um die Regeneration, um die schnellere. Hochinteressant, aber wenn man das dann mal googelt, dann kommen auch schon die ersten Pulverchen, ne? Das ist klar. Da sind wir wieder beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, wo dann Sauerkirschpulver drin ist. Ich glaube, bei Rote Beete war es ja ähnlich damals. Ja. Auf einmal war überall Rote Beete drin.
Ja.
Aber in euren Produkten auch nicht, ne?
Nein.
Ich glaube, Rote Beete, das hat sich mittlerweile auch schon wieder überholt, oder?
Ich glaube, dass Rote Beete tatsächlich, wie viele andere Sachen, tatsächlich einen positiven Aspekt haben kann, aber dann doch vor oder während des Sports. Also für mich
geht es. Nee, während des sowieso.
Vor oder nach.
Ja, genau, Sport, nicht das sowieso, Sport, ja.
So um. Und insofern, nee, wir haben da nichts bisher mitgemacht. Ich hatte ganz, ganz früher mal, bis wir dann alle Farbstoffe auch entfernt haben, aufgrund des osmotischen Drucks, hatten wir sogar mal Beta-Carotin. Nee, nicht bitter, das ist ja Karotte, sondern
ja.
Rote Beete
als Farbstoff.
Als Farbstoff.
Ja, das also, wird glaube, ja oft benutzt, ne?
Das ist 25 Jahre her.
Das ist ja auch in dem, ich glaube, das ist in den Beyond-Burgern drin, in den veganen Burgern, damit die bluten ja aus.
Ja.
So ein Beyond-Burger in der Pfanne ist ja so, dass der oben anfängt zu bluten wie echtes Fleisch. Das glaubt man gar nicht.
Ich will es nicht hören. Als Vegetarier will ich das noch nicht mal hören, weil das Bild alleine möchte ich ja schon beim Fleisch nicht. Das will ich dann
Beyond-Meat-Burger
schon gar nicht haben. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Die haben das ja.
Ich bin geschockt über die Zeit. Ich gebe das ganz offen zu.
Naja, die 2:32, da kann man noch mal 10 Minuten abziehen, die da auf unserer Stoppuhr laufen.
Sorry an alle Zuhörer, das war nicht geplant.
Ja, aber das ist ja, davon lebt unser Podcast. Und ich glaube, wir haben auch nicht zu unkomprimiert geredet. Ich glaube, es war auch vieles dabei, wo wir jetzt nicht komplett abgeschwiffen sind. Also wir schweifen ja auch gerne immer ab im Podcast, aber ich glaube, das haben wir diesmal.
Ich glaube, wenn wir mal zusammen abends Hörer alle nicht mehr zuhören, ein Glas Rotwein trinken, ich glaube, das wird ohne
Ende. Noch länger, ja.
Oh je. Sehr schön.
Also dann vielen Dank für alle da draußen, die zugehört haben. Vielen Dank an dich, dass du nochmal hier warst. Und wir haben auch im Plan, dich nochmal herzuholen zum Thema Wattmesser, weil ihr ja bei ACS nicht nur Squeezy und auch noch andere Marken habt. Ihr habt ja auch die Topo Turnschuhe, die ich übrigens zum Joggen tatsächlich selber benutze, Zero Drop. Und habt ihr ja auch Rotor im Programm und da geht's tatsächlich, wird's dann mal um das Thema gehen, Powermessung, was wir heute schon kurz angeschnitten haben, schon mal, dass das gerade für den Amateur- und Hobbysportler und wir verbauen die ja auch bei vielen Hobbysportlern und da mal so Tipps zu geben, wie nutze ich das als Hobbysportler, auch ohne, dass ich jetzt nur nach Watt trainiere oder bei Alpe d'Huez genau gucke, dass ich im Bereich bleibe und so weiter. Also das, glaube ich, wird auch nochmal ein hochinteressantes Thema. Das machen wir dann in einer Dreiviertelstunde weg, ne?
Schauen wir mal. Wäre ja mal ein Ziel. Okay.
Also sehr vielen, schön. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch für die Einladung.
Dann alles bis zum klar. nächsten Mal. Danke. Tschüss.
Ciao.